Und überall außenrum auf den ganzen Hügel liegen welche Scharfschützen und passen auf. Und jeder guckt nur auf seine Crew. Ne? Und es gibt sau viele Abende, wo da gar nichts passiert. Also wo da wirklich alle am Ende wieder heimgehen und alles ist cool. Aber irgendwann kommt dann einer dem anderen zu nah und dann gibt es einen Gerangel und dann fällt ein Schuss und dann rennen alle weg.
Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Ja, lang ist es her. Leider habe ich die letzten Wochen kein Aufnahmegerät gehabt, aber jetzt ist es endlich soweit. Eine neue Folge ist online mit einem ganz, ganz tollen Gast. Eigentlich auch bekannt unter dem Namen The Party Animal.
The Party Animal.
Grüß dich, Janis. DJ Olde ist am Start.
Servus. Was geht ab, Patrick? Hi. Hallo. Hi. Grüß Danke dich. Für die Einladung auf jeden Fall.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist, DJ Olde.
Freut mich auch.
Für die einen oder anderen, die es nicht wissen, wir haben es schon mal versucht, da gab es technische Schwierigkeiten.
Genau.
Aber wie es halt so ist, die Technik kann man leider Gottes manchmal nicht beeinflussen.
Ja, aber auch die stabilsten und neuesten MacBooks haben manchmal Probleme. Ich hatte da so ein Problem mit meiner Ableton-Version und der Patrick hat vorher noch zu mir gesagt, Janis, komm, wir machen das über meine Lösung, hier über den Browser. Ich so, nee, ich nehme das auf und so, alles voll cool. Und dann ist wirklich zum ersten Mal hier das abgestürzt. Lustigerweise habe ich schon erzählt in einem anderen Podcast, dann einen Tag später nochmal. Ja. Aber Gott sei Dank habe ich mir mit dir wirklich ein bisschen Zeit genommen jetzt hier für die Neuaufnahme. Das heißt, alles wieder frisch hier und
das war auch die Intention, nicht vom Skript, genau, richtig. Das war auch die Intention, dass wir nicht nachgestellt alles nochmal nacherzählen, sondern so gesagt neu starten und das sehr dann gut. Einfach aus dem Bauch heraus rauserzählen.
Sehr cool, ja.
Ja, erzähl doch mal, Janis, wie ging es denn eigentlich bei dir los? Du bist DJ, du bist Entertainer, du bist ein verrückter Vogel. Die Leute, die ich kenne, wissen, dass du sehr, sehr aktiv bist in dem Bereich. Erzähl doch mal.
Genau, also ich bin Janis Schreiner, DJ Olde, ganz, ganz früher mal Schlagzeuger gewesen und so auch zum Auflegen kommen. Aktuell mache ich ganz, ganz viele andere Dinge noch, wie Informatik, IT, Content Creation, MC, Radiomoderation und. Angefangen hat bei mir alles mit immer so einer Leidenschaft fürs Extreme. Also ich war früher mal extremer Gamer, da war ich ziemlich gut, da war ich extremer Skateboardfahrer, da war ich auch nicht schlecht. Und dann wurde ich irgendwann Musiker. Lustigerweise, weil die anderen Dinge vorher immer über, sag mal, beim Skaten war es so, dass ich mir irgendwann mein Knie zerfetzt habe und der Arzt gesagt, ich darf bald nicht mehr laufen. Ne? Beim Game war es so, dass mein Vater was dagegen hatte, dass ich irgendwie mit 13 Jahren nachts gegen China Clan Wars in Call of Duty gespielt habe. So. Und als Musiker hat das irgendwie nie hinbekommen, mir das auszureden. So. Obwohl, also Schlagzeug kann ich euch empfehlen, ist das schon mal ein gutes Instrument für einen Einstieg, weil wenn eure Eltern Schlagzeug mitmachen, dann machen sie DJing auch mit.
Auf jeden Fall.
Also vor allem damals gab es noch keine E-Drums, ne? Damals war es wirklich noch sehr, sehr laut und
Also für jeden Elternteil, glaube ich, ein Genuss, ein Schlagzeug mit einem heranwachsenden jungen Mann, der dann einfach drauf lostrommelt und den ganzen Tag wahrscheinlich die Wohnung oder das Haus beschallt.
Genau. Und meine Mutter immer so, ich gehe dann einkaufen, Janis, kannst du dann üben und so. Ja. Ne? Also auf der einen Seite war der Schlagzeugunterricht ja nicht billig und die haben auch ein bisschen was dazugesteuert, weil es so Privatunterricht halt war.
Und
haben mich da auch ein bisschen supportet. Auf der anderen Seite hatten sie dann, wenn ich geübt habe, auch nicht so richtig Lust, im Haus zu sein.
Also, verstehe ich
voll ganz. Du spielst ja meistens mit Headphones, ne? Und also heute, wenn du jetzt die E-Drums siehst, die sind ja mittlerweile so gut geworden, ne?
Total.
Und da kann man ja auch mittlerweile auch sehr geräuscharm üben, aber früher war das halt sacklaut. Also es war wirklich, ich hatte auch keinen gedämmten Keller oder so, irgendwie wie andere jetzt. Ich war wirklich im ersten Stock im Kinderzimmer und gib ihm so, ne? Und
wahrscheinlich hatte ich die ganze Straße gehört, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich auf dem Kopfhörern immer, ich habe damals ja fast eine Reggae-Musik gehört, war so ein richtiger Reggae-Nerd und immer hier Bob Marley auf dem Kopfhörer und so viele deutsche Reggae-Bands. Ich habe damals so die Ohrboten und Mol Nikita Mann und so. Nosliff war so mein Ding. Und,
ja, sehr gute Musik auf jeden Fall.
Kennst du, oder was?
Natürlich, Ohrboten, klar. Ich bin da auch sehr breit aufgestellt.
Ja, klar. Also gerade Deutsch-Reggae, also wenn man Reggae anfängt, okay, Bob Marley kennt jeder, Jimmy Cliff, whatever, dann mal so ein bisschen dieses Dancehall, da gibt es ja dann Vibes-Kartell, Beanie Man, kennen auch noch ein paar.
Natürlich.
Aber wenn man auf deutschen Reggae geht, da wissen viele Leute nicht mehr Bescheid. Also es ist immer so, da hört dann immer auf. Nee, so hat es angefangen. Ja, genau, das war so der Beginn des Ganzen und dann halt Step by Step weitergemacht. Also ich habe auch immer parallel schon auch angefangen, kommerzielle Musik zu spielen. Mhm. Ich hatte immer verschiedene Projekte. Dann war ich halt als Schlagzeuger in einer Big Band, ne?
Okay,
habe dann da mein Taktgefühl gelernt und habe aber irgendwann gesagt, hey, ist ja jetzt gar nicht so cool, die ganze Zeit nur den Beat zu anderen Sachen zu spielen und nichts Eigenes machen zu können. Und auch das ganze Thema dann so, wir waren dann schon mit Konzerten relativ viel unterwegs, aber ich habe dann immer auch mit dem Dirigent ein bisschen Stress gehabt, weil ich meine, Big Band Musik als 14-Jähriger, so Bossa Nova und so, ist halt nicht so dein Ding halt. Ne? Und klar habe ich dann geübt, auch schon Drums zu Hip-Hop zu spielen, aber wenn du halt kein E-Drum hast, und damals war das noch nicht so verbreitet, kannst du auch nicht die Sachen spielen, die da irgendein Timbaland produziert, so, ne? Und dann habe ich halt immer schon gesagt, okay, jetzt war was anderes. Und das Taktgefühl aber vom Drum hat mir den Einstieg ins Auflegen wirklich sehr erleichtert. Und obwohl ich wirklich sehr, sehr lange gebraucht habe, um dann auch irgendwie mal den Club später Fuß zu fassen, war das, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Schritt generell mal für das Thema Taktgefühl und so ein musikalisches Verständnis und so. Ne?
Das auf jeden Fall. Und wie lange legst du jetzt eigentlich schon auf?
Ich bin jetzt seit DJ, dann habe ich angefangen mit 15, 16 auf so privaten Feiern. Ja. Jetzt bin ich 30, mittlerweile so 15 Jahre, ja. 15 Jahre Wahnsinn, und ja. Und also Club hat dann wirklich bei mir sehr, sehr spät angefangen, also erst mit 18, 19, weil ich einfach auch keine Connections in dem Bereich hatte. Also das Problem war halt, dass die Club-DJs damals, habe ich auch oft schon erzählt, nicht so die Gönner waren wie heute. Ja. Also heute kannst du jemanden auf Instagram ganz leicht connecten. Früher war das alles ein bisschen schwieriger. Und MySpace haben auch nicht die meisten geantwortet. So. waren andere Zeiten. Also du hast nicht so jeden Tag daily deine Inbox gecheckt und so Sachen. Das war ja nicht so. Ne? Und auch an die großen Jungs ranzukommen. Du hast dann ein paar Idole, aber die beachten dich da meistens halt nicht, weil natürlich. Die auch nicht ihren Job verlieren wollten. Ne? Und,
wir kennen es ja teilweise auch so, der Klassiker, wenn man auflegt, ich lege auch auf, wenn da jemand kommt, ich
genau,
lege auch auf.
Genau,
dann überlegst du dir erstmal, okay, wie legt der auf? Also es kann ja von daheim mit Keller irgendwie abends einfach nur sich zu beschallen, beziehungsweise sich damit zu beschäftigen oder halt irgendwie in Clubs. Das weißt du ja im ersten Moment nicht. Dann bist du natürlich erstmal skeptisch, aber das legt sich
Ich finde es auch sehr interessant, wie man das so ein bisschen abtut. Also ich merke das ja bei mir, da ich mittlerweile ja sehr, sehr viel Content produziere, aber relativ wenig konsumiere. Wirklich, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich aus dem Konsumieren ein bisschen rausgenommen und ich bekomme halt immer noch sau viele Anfragen und Nachrichten auch von jungen DJs und antworte auch wirklich jedem, weil ich mir das so zum Ziel gemacht habe, das so zu gönnen, was ich früher nicht bekommen habe. Und lustigerweise ist es so, wenn mich einer anschreibt und sagt, ja, Olde, hier und da, am Anfang bist du immer erst so ein bisschen, was ist das für ein Kauz, ne? Und du kennst es, du guckst erstmal die DM an, danach guckst du kurz auf sein Profil und so. Und ganz selten dann wirklich vor allem dich flasht, aber wenn er dich flasht, also ich habe gestern wieder den Fall gehabt, seit langer Zeit mal wieder ein Newcomer, der mich angeschrieben hat und der erstmal eigentlich nur geprahlt hat, so fanmäßig, so, ey, du bist der Beste, voll das krasse Idol, bla. Und diese Dinger kennst du ja wahrscheinlich. Natürlich, so. Und dann ist es aber so, dass du dann aufs Profil von ihm gehst und da auch wirklich geiler Stuff ist.
Ja, geil.
Und das ist dann so, wow. Und dann ist es wirklich, dass du auch mal ein Auge auf ihn wirfst und ihm auch
natürlich,
mal direkt.
Natürlich, ja.
Aber trotzdem kriegen auch die Leute, die es, sag ich mal, falsch machen, von mir eine Antwort. Das ist auch so eine Gabe, also auch so ein Ding, was ich mir halt einfach verschrieben habe. Selbst wenn jemand zu mir nur schreibt, hey, was geht, dann schreibe ich halt zurück, alles gut. So,
ist ganz wichtig,
Genau, glaub. Einfach connecten halt, genau, ja.
Natürlich, und vor allem.
Viele wissen auch gar nicht, was sie falsch machen, ne? Viele wissen auch gar nicht, dass sie da gerade was falsch machen.
Natürlich, so, ne? Natürlich nicht. Aber es ist ja auch schön, dass du dementsprechend dir junge Leute ranziehst. Und du hast mir mal erzählt, dass du ja auch eine ganze Armada von Warm-Up-DJs gezüchtet hast, so gesagt.
Ja,
voll,
richtig. Ja, das kommt daher, dass ich halt dann auch ganz oft die Newcomer halt kennengelernt habe auf Instagram und whatever. Und denen auch immer eine Chance geben wollte. Und ich hatte halt geile Sachen, wie zum Beispiel hier so ein Weekly Donnerstag, wo ich halt in Mannheim so eine Studentenparty aufgelegt habe und da Resident war, jede Woche. Und dann wirklich halt auch den Vorteil hatte, dort das Line-Up sozusagen selbst zu bestimmen. Ich war halt immer der gesetzte Main-DJ jeden Donnerstag und vor mir konnte ich halt Warm-DJs platzieren. Und das war so ein bisschen Spielwiese, weil es waren halt Studenten, die sind da auch eher so dankbare Gäste auf einer Party. Die erwarten jetzt nicht so viel. Und bevor die halt kommen, die Primetime war immer so 0 oder 1 Uhr und vorher so von 23 oder halb 22, 30 bis 1 Uhr konntest du halt jemanden hinstellen und einfach probieren lassen. Und selbst wenn er Hardcore gefloppt ist, was auch schon passiert ist, haben halt die Studenten dann so gesagt, ja, okay, der war scheiße, aber jetzt kommt DJ Olde. So ja, irgendwie, ja, ne? Ja, so, ja. So, also, da haben die mal wieder gesehen, dass es auch Leute gibt, die nicht so gut sind, so, ne? Und das habe ich mir halt so, für mich war es, ich habe ja noch parallel noch einen anderen Job, ich bin noch Informatiker und bin auch jeden Tag noch im Büro und habe das halt immer so genutzt, weil ich meistens dann durchmachen musste und habe direkt nach dem Club dann morgens wieder im Office gearbeitet und habe es dann halt genutzt, vor der Party zu schlafen. Das heißt, ich bin dann wirklich ganz oft erst um 12 in den Club gekommen oder so. Vorher habe ich noch gepennt nach der Arbeit, um halt vorzuschlafen und habe dann noch eine halbe Stunde lang den Warm-Up-DJ angeguckt und das Ganze aufbauen, so musste er alles selbst machen, also wo ich noch gar nicht da bin. Und so hatte ich jede Woche einen anderen Warm-Up-DJ am Start und habe dann auch wirklich gesehen, wer so halt gut ist und wer nicht und habe die halt gefördert, die mir gefallen haben und die jetzt, sage ich mal, verkackt haben. Da hat bestimmt jemand verkackt, aber du weißt ja, wie ist es heute. Also theoretisch lernen kann das jeder und dann geht es bloß noch drum, wie gut stellt sich jemand an und vermarktet das sich. Ne?
Genau,
also ja, dieses Handwerk lernen kann ja eigentlich so jeder und dann ist halt die Frage, wie gut verkauft das sich oder beziehungsweise ja, was macht da draus halt, ne?
Ja, das ist ja das, wie du sagst, das Technische ist einfach zu erlernen. Also einen Übergang schaffst du innerhalb kürzester Zeit, ohne Probleme sauber durchzuführen. Aber, wie du sagst, das Gesamtkonzept, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass ein DJ nur noch auflegt, gute Musik spielt, sondern die Erfahrung macht's aus. Natürlich auch.
Habe ich bei dir gesehen mit der geilen Grafik, die du für den Podcast gemacht hast.
Also, siehst du mal, Allround-Talent.
Weißt du? Also, wenn ich Grafiken brauche, rufe ich dich an.
Gerne.
Ne, hast gut gemacht auf jeden Fall. Ne?
Vielen Dank, vielen Dank. Genau. Aber es ist ja auch schön, wie gesagt, dass du die jungen Leute förderst, weil, wie du am Anfang gesagt hast, ja, damals die anderen größeren Acts oder die größeren DJs, die waren skeptisch und wollten einen jungen DJ nicht supporten. Ja. Und du kannst es natürlich auch für dich nutzen, weil wenn ein Junge oder ein Newcomer durch die Decke geht, kannst du ja auch zusätzlich mit ihm wachsen.
Ja, ja. Ist lustigerweise gerade bei mir der Fall. Also einer meiner Warm-Up-DJs, der damals mit mir angefangen hat, beziehungsweise damals vor eineinhalb Jahren war der bei mir im Laden so und hat da seine ersten Gigs gespielt. Bei seinem ersten Gig hat er auch seine Festplatte vergessen.
Oh.
Voll geil. So hat er dann angefangen, ein Mixtape von YouTube aufzulegen und sich parallel auf DJ City Songs runterzuladen, während schon die Party lief und so. Habe ich alles erst gestern erfahren, weil ich gestern mit ihm eine lange Autofahrt hatte.
Ja.
Und er mir das gestern zum ersten Mal erzählt hat, dass er bei seinem ersten Gig das sozusagen verkackt hat. Und als ich dann kam, war die Stimmung wirklich schon so gut, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass er gar keine Songs gerade hatte sozusagen. Ja. Und dann hat er öfter für mich gespielt und so weiter. Vielleicht kennen ihn ein paar. Er ist aktuell sehr fame auf TikTok. Er ist der DJ mit dem Bademantel. Also er ist so ein DJ, der macht auf TikTok so lustige Dinge wie, er spielt zum Beispiel einen Song, dann kommt der Drop und beim Drop kommt irgend so ein Meme, sowas wie, halt doch die Schnauze, du alte Fatze. Und dann kommt halt ein Drop und er hat halt einen Bademantel an. So, ne? Und er hat mittlerweile 350.000 Follower oder so.
Wahnsinn.
Ne? Und und jetzt mittlerweile merkt man halt auch schon, wie das funktioniert, weil er wird jetzt auch schon zu coolen Livestreams gebucht jetzt in der Corona-Zeit und es geht schon, also er hat jetzt wirklich, sein Brand ist so richtig erst entstanden, als halt Lockdown Nummer 1 war, ne, ist schon krass, ne.
Aber das ist natürlich eine mega, mega starke Leistung, wenn du beim Lockdown, wo eigentlich alle Diskotheken zu haben, dich dementsprechend so positionieren kannst, dass du weiterhin wächst,
klar. Ja, richtig, ja. Und bei dem Livestream, es war jetzt der 48-Hours-Livestream in Braunschweig, da waren dann schon 48 DJs am Start und er war schon mit seinen ein Jahren, wo er in der Szene ist, jetzt in der dritten Reihe von dem Line-Up, also von oben, dritte Reihe von oben und ganz oben waren Ostblock-Schlampen und Haus Kasper und bla und so und dann kam da unsere Reihe und dann kam er und das war schon so, wo ich gemeint habe, wow, siehst du mal, so schnell hat er sich hochgearbeitet und da siehst du auch mal, wie schnell heute eigentlich alles gehen kann, siehst du ja auch an anderen Beispielen von Apache oder von Capital oder whatever, du kannst heutzutage innerhalb von einem Jahr, kannst du ganz oben sein, ja.
Total, total. Und wie gesagt, wenn die Brand passt und er hat wahrscheinlich eine Nische gefunden, also ich kenne keinen anderen, der im Bademantel unterwegs ist und why not, ne?
Richtig, ja. Er muss auch durch, also am Anfang, klar, bekommt er auch Hate und so, aber das war bei ihm, ich meine, was hat er mir gestern erzählt? Er wollte halt irgendwie jeden Tag mal ein anderes Outfit anziehen, so hat er gesagt und irgendwann hat er kein Outfit mehr gehabt und der Schrank war leer und die Mutter hat nichts gewaschen, weil er ist erst 18, wie gesagt.
Okay,
und da hat er gemeint, okay, zieh halt einen Bademantel an. Das ist halt eingeschlagen wie Bombe halt. Ne? Und ja, super, ja, geile Geschichte.
Not macht erfinderisch.
Ja, genau, ja. Richtig, genau, ja.
Ja, aber wie war es denn eigentlich bei dir? Du hast ja nicht mit All Mixed Up beziehungsweise mit gemischter Musik angefangen. Du hast ja deine Wurzeln im Reggae-Bereich und warst da ja auch sehr viel unterwegs. Du warst weltweit unterwegs. Erzähl doch mal von der Zeit.
Nee, war eine geile Zeit. Ich war, wie gesagt, damals erstmal beim eigenen Soundsystem. Das nennt sich Soundsystem, weil du bist als DJ in einem Soundsystem sozusagen in einer Gruppe tätig und der eine legt auf, der andere spielt Effekte ein. Damals wollte bei uns keiner ans Mikrofon, also habe ich gemeint, okay, ich bin der Mic-Man. Ich mache das jetzt mal, habe dann da angefangen am Mic zu hypen. Das kommt daher, weil in Jamaika früher die DJs sich halt, wie gesagt, keine zwei Plattenspieler leisten konnten. Und immer wenn die eine Platte rum war, musste man halt dann, während die Platte gewechselt wurde, irgendwas sagen. Und dann wurden dann halt dann die tagesaktuellen News dann da erzählt, ne? Irgendwie Street Talk, Gossip, whatever. Und so ist dieser MC im Dancehall-Bereich entstanden. Und dann bin ich von meiner eigenen Gruppe irgendwann gescoutet worden zu einem sehr, sehr bekannten Soundsystem, Sentinel nennen die sich und sind Deutschlands, Europas bekanntestes Soundsystem, also eins mit der bekanntesten Soundsystems in diesem Subgenre sozusagen. Ja. Ungefähr so wie Major Lazer, bloß halt bisschen mehr into the scene. Also Major Lazer macht es sehr kommerziell, mit diesen ganzen großen EDM-Acts. Aber im Dancehall gibt es ganz, ganz viel Jazz Soundsystems. Übrigens, die Produzenten Jugglers, auch ganz krass, wissen auch viele nicht. Die machen heute die Produktion von Gentleman, von Capital, von Lena Meyer-Landrut, von allen. Die waren früher auch Soundsystem-Member. Also das ist ganz viele Leute kommen aus diesem Bereich und haben sich dann in andere Bereiche noch verirrt sozusagen. Und da bin ich gescoutet worden und war dann auf einmal der Frontmann von dieser Gruppe und war weltweit unterwegs mit denen. Also wirklich, wir waren auch in Israel, Jamaika, ich habe verrückte Sachen erlebt. Ich war auf Street Dances, wo neben mir ein abgeknallt worden ist. Ich war irgendwo in Israel in der Wüste zwischen Tel Aviv und Palästina. An den Tagen, an denen da auch so krasse Anschläge und Bombendrohungen, das habe ich alles mitbekommen, in den Ländern halt. Ne? Also wirklich so in den Hotspots. Wir waren in Rio de Janeiro auflegen, war in Japan auflegen, überall. Und ich war halt der Vertreter dieser Gruppe sozusagen. Ne? Das war am Anfang sehr schwer, wenn man da in so ein kaltes Wasser geworfen wird, von wegen, ey, unsere Gage ist übrigens so und so viel, geh mal raus, mach mal. Ne? Ja. Und alle Veranstalter so, ja, wer ist denn der Typ da eigentlich? Ne? So. Aber ich habe mich Gott sei Dank relativ schnell beweisen können und auch wirklich dann mein Ding gemacht. Und parallel hat immer noch DJ Olde, aber das war damals gar nicht DJ Olde, das war damals wirklich einfach so, Janis Schreiner legt auf, so mäßig. Ne? Und ich habe dann, eigentlich hat es bei mir mit dem Solo-DJing so gestartet, weil ich die, also wenn du in so einem Sentinel, so einen Sound auflegst, bist du ja manchmal zum Beispiel nur samstags gebucht oder also nur an gewissen Tagen, weil die Gage war ziemlich hoch und die waren jetzt nicht jeden Freitag und Samstag unterwegs, ne? Ja, also manchmal war zum Beispiel Italien an einem ersten Wochenende, am zweiten Wochenende war irgendwie was in Frankreich und so. Und wir sind dann meistens samstags morgens oder so losgefahren, ne? Aber der Freitag war ja noch frei und ich wollte ja auflegen, so, ne? Und also habe ich dann angefangen, als Solo-DJ parallel Mixed Music aufzulegen, ne? Und habe dann immer die Tage, an denen ich nicht mit Sentinel unterwegs war, zugebucht mit irgendwelchen privaten Bookings, ne? Also auch Hochzeiten und Corporate und whatever, so. Und irgendwann ist es halt wirklich so nebenbei gewachsen. Und zur Peak war ich wirklich dann erstens dann auch schon DJ bei Big FM, also weil die mich dann mal angerufen haben, was ja auch eine große Nummer ist.
Total, total.
Und halt noch Frontman von Sentinel. Und das war eine kranke Zeit, weil auf der einen Seite musst du dir überlegen, in so einer Genre-Musik ist auch eine ganz eingeschweißte Gesellschaft. Für die ist es halt mega unkredibil, wenn du DJ in einem Mainstream-Radiosender bist und aber noch Frontmann von einem sehr ghetto-kredibilen Soundsystem halt so. Und das war für die so voll, wie geht ja nicht, ne? Auf der anderen Seite, die ganzen Kommerzleute sagen dann die ganze Zeit, ja, was machst du da in Italien, Alter? Bist du da auch so DJ Olde und so? Ich so, nee, da bin ich mit einem anderen. Also viele haben sich gecheckt so, ne? Und es war dann schon schwierig, weil ich habe zwei Kalender geführt, ich habe parallel geplant, einmal mit der Gruppe, dann waren die pisst, wenn ich da mal was geblockt habe und da nicht, ne? So. Und irgendwann war halt, wurden die Anfragen für dieses Solo-Projekt immer höher. Und der springende Punkt war dann auch, wo ich wirklich mit der Gage als DJ Olde fast das verlangen konnte, was dann die Crew-Gage von der anderen Sache war, die aber noch geteilt werden musste.
Ja, klar.
So, ne? Und dann habe ich gemeint, okay, jetzt nicht aus finanziellem Aspekt, aber DJ Olde kann ich machen, was ich will, da bin ich mein eigener Chef. mache ich jetzt mein Ding. Und wir haben uns auch ganz familiär getrennt, also ohne Stress, ohne irgendwas. Ich habe gesagt, hey, Jungs, ich würde jetzt gerne mich auf mein eigenes Projekt fokussieren. Ja. Und dann ging es voll ab. Und ich habe am Anfang noch Angst gehabt, dass ich meinen Kalender nicht voll bekomme. Ich habe gesagt, wenn mir jetzt so 50% wegfallen, ne, was mache ich dann? Aber dann ist es schlagartig, zack, zack, zack. Und dann war ich einen ganzen Monat nur noch mit DJ Olde ausgebucht.
Ja. Ist ja gut, dass du dann in der Zwischenzeit dir das einfach aufgebaut hast und, wie du ja selber sagst, zwei Kalender geführt hast und dann auch den Hauptjob hattest.
Also
das
auch noch.
Das ist ja auch eine Kunst für sich. Also viele unterschätzen das, ist ja klar. Viele sagen ja, DJs feiern nur und sind nur am Trinken und. Aber die Tatsache ist natürlich die, wenn du einen festen Job hast, wenn du so viele Bookings hast, dann kannst du ja erstens nicht immer trinken. Du musst schauen, dass du vor deinen Gigs deinen Schlaf bekommst, dass du vorschläfst. Weil sonst gehst du ein. Also
kennst du ja auch, ne? Bei mir ist es auch so, lustigerweise, dass mein Hauptjob auch immer mehr Demand hat, weil da arbeite ich als Informatiker und das ist halt auch ein Berufsfeld, das immer mehr gebraucht wird. Ich merke es an meinem Job. Ich bin da jetzt seit 15 Jahren und so viel Arbeit wie jetzt hatte ich da auch noch nie. Das heißt, lustigerweise ist es da aktuell voll heftig. Zusätzlich aber bin ich mega dankbar, weil ich jetzt auch gerade in der Corona-Krise halt mit einigen Digitalprojekten, die sich mit der Musik schneiden, wie digitale Weihnachtsfeiern und digitale Firmenfeste, digitale Konferenzpartys sozusagen, ultra viel neue Kunden gewinnen konnte und auch mega gut arbeiten konnte, parallel im Thema Musik, dass ich jetzt gar nicht auf Thema Soforthilfe und so angewiesen war. Also ich konnte wirklich meinen Hauptjob mixen mit diesem Music-Ding und konnte jetzt daraus so meine Corona-Beschäftigung kreieren, die sogar noch bezahlt wird. Also ja, echt für mich eine gute Sache, ja.
Ja, vor allem, was viele vielleicht auch nicht wissen, du arbeitest ja für die evangelische Kirche. Das ist ja auch ein extremer Kontrast. Wie kam es dazu?
Ja. Ganz lustig, also meine Mutter ist ja schon immer christlich gewesen und ist eigentlich katholisch. Mein Vater ist evangelisch, wir sind evangelisch so erzogen worden, aber ich war jetzt nie der Typ, der jetzt jeden Sonntag in der Kirche war. Ja. So, ne? Also ich war ganz normal, ich war damals halt, Digga, wir waren halt Street Kids, so, weißt du, wir waren halt unterwegs, wir haben Scheiße gebaut, wir haben, keine Ahnung, so wie alle anderen, wir haben auch gekifft und Bullshit gemacht, aber dann ging es irgendwann zum Thema Ausbildung und ich bin ein Jahr vor Schulende, habe ich nochmal die Schule gewechselt, bin vom Gymnasium auf die Realschule, aber nicht, weil ich schlecht war, sondern weil ich arbeiten wollte und Geld verdienen wollte. Ja. Ich habe mit 14, also ich habe mit 13 Jahren schon angefangen zu arbeiten in der Bäckerei, lustigerweise, vor der Schule, nachts da Brötchen gemacht und so, wissen auch viele nicht. Und habe dann schon mit 13, also ich hatte vorher, also ich bin so ein Kind, ich hatte nie Taschengeld, also ich habe auch früher kein Taschengeld bekommen und war dann mit 13 halt vor der Situation, ey, Eltern geben mir kein Taschengeld, ich will aber trotzdem Sneakers kaufen und mit 13 habe ich auch schon angefangen, Kippen zu rauchen, was nicht so gut ist, aber ich brauche auch Geld für Zigaretten, kann es nicht immer irgendwie Leute anschnorren oder so, muss jetzt Geld verdienen. Also habe ich halt angefangen, mich bei einem Gesangsverein-Kollegen, das ist bei uns der Herr Wilhelmi, also ein sehr bekannter Bäcker hier bei uns in der Gegend, also der hat ganz, ganz viele Filialen, habe ich mich mal nach der Singstunde meines Vaters da vorgestellt. Ich so, hey, ich brauche arbeiten. Der so, erlaubt dir dein Vater, das ist, ich weiß nicht, aber sagt er, ja, was willst du machen? Ich so, ja, ich will arbeiten. Und er so, ja, okay, wann willst du denn kommen? Wir arbeiten ja nachts. Und er sagt, ist doch gut, da kann ich ja vor der Schule kommen. und so habe ich dieses Thema Nachtarbeit halt begonnen. Am Anfang wusste das mein Vater gar nicht. Also das ist voll krass, der war dann wirklich so, ich habe mich dann wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr aus dem Haus geschlichen, wirklich.
Wahnsinn.
Ja, voll krass. Und bin dann nachts dann mit dem Fahrrad dahin gefahren, habe dann da von 12 Uhr nachts bis um 6 Uhr morgens geschafft, Bäckerei, und bin dann heim, habe kurz so wieder gemacht, als wenn ich schlafe, und bin dann in die Schule. Und war aber dann schon mit 13 Jahren, 13,5 bei einem Monatseinkommen von 600 Euro oder so.
Das ist natürlich
und das mit
enorm.
13 ist halt echt krass, ne? Und meine Eltern haben auch schnell gecheckt, ey, jetzt hast du ja irgendwie Geld, hast ja gar nicht mal die Hosen von deinem Cousin an und so. Weil früher haben wir immer Klamotten von den Cousins
kennt
bekommen.
Jeder, glaube ich, irgendwie jeder, Geschwister oder irgendwie Cousins in dem Alter hat. Ja.
Und in der Schule war es dann auch schon so gewesen, dass alle gesagt haben, okay, der DJ Olde, der Janis hat immer schon die größten Süßigkeitstüten mit den Mädels da am Start. Und kennst ja noch für 5 Cent die Süßigkeiten da, ne?
Richtiger so Sugar Daddy.
Oder der konnte schon mal ins Kino einladen und so. Ne? Das konnten der andere nicht, weil damals selbst die Rich Kids, also wir hatten ja viele Rich Kids, also ich komme aus ein bisschen ärmlicheren Verhältnissen, aber es gab bei uns viele Kids, die halt so 50, 100 Euro im Monat bekommen haben und selbst die waren ja gegen mich arm, so, weil ich habe ja gearbeitet.
Natürlich.
Also das muss ich überlegen.
Das waren ja keine Verhältnisse
also,
dann.
Stell dir mal vor, ich habe damals 4,50 Euro die Stunde verdient, so, Wenn du aber jede Nacht dann 6 Stunden arbeitest, kriegst du trotzdem 600 Euro. Weißt? Das ist halt sammelt, schon, so sammelt sich das, ja. Und das, so habe ich auch dieses Nightlife-Ding gehabt, dann tagsüber geschlafen und dann nachts wieder gearbeitet und bla. Und das habe ich lange gemacht. Dann die ganzen Ferien durch, 6 Wochen, dann 12 Stunden gearbeitet und so. Und dann habe ich halt auch schon direkt Geld gehabt, mir nebenbei. Damals war es ja noch Gaming und PC.
Ja,
und
klar.
Dann später aber auch dann Equipment. Also ich konnte mir dann schon Controller kaufen, hab dann auf Laptop gespart, bin am Anfang noch mit meinem Röhrenmonitor in die erste, auf den ersten Geburtstag gelaufen. So,
ja,
es ist halt das Thema. Weißt du, ich kenne jetzt heute so viele Newcomer, die haben es so leicht. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder einen kennengelernt. Sein Vater ist ein relativ großer DAX-Konzernvorstand. Mhm. Der fährt den halt mit dem AMG zu irgendwelchen Livestreams. So, weißt du, ist ein saucooler Typ und der Sohn ist auch sehr dankbar dafür, also der schätzt es auch, aber den Support hatte ich halt nicht, ne, und ich musste das halt alles selbst erarbeiten, so, ne, ich weiß noch, wie ich früher mit dem Fahrrad mal mit einem Anhänger hinten am Fahrrad mit 2 Boxen auf den 16. Geburtstag gefahren bin und da aufgelegt habe, so, ne, also ohne jemand, der mich im Auto fährt oder so, ne. Und,
ja, aber das sind halt die Storys, an die man sich sehr gerne zurückerinnert, ne.
Ja, also, ja, voll, ja.
Wer kann sowas behaupten?
Ja, es ist wirklich, und es ist auch wirklich dieses, also, man kann da ja auch wirklich, das ist wie wenn jetzt ein Rapper, natürlich könnte jetzt auch ein Rapper, der aus reichen Verhältnissen kommt, sagen, ich hab's geschafft, okay, aber man liebt ja diese Geschichten von Leuten, die nicht lügen und dann sagen, dieses Get Rich or Die Trying mäßig von 50 Cent, du bist ganz unten, verkaufst Drogen und bist irgendwann 50 Cent und bist ein Superstar, so, ne?
Genau.
Das sind die Geschichten, die mag jeder und ich bin zwar noch kein Superstar, aber so eine ähnliche Geschichte habe ich da in Hinsicht auch, so. Und das ist eigentlich schon geil zu sagen.
Mit dem, was du machst.
Genau, richtig, ja, genau. Und das ist halt das, wo ich wirklich auch sehr stolz drauf bin, weil man sich selbst erarbeitet hat. Und ich finde, da gehört auch viel dazu, weil das ist ja auch dann die Motivation und der Hustle, warum du dann auch immer weitermachst und nicht mehr dahin zurück willst, ne? Wenn du das gar nicht kennst, diese Situation damals, dann vermisst du es ja auch nicht. Ja, ne? Also ich denke heute zum Beispiel immer noch an diese, du musst mir mal vorstellen, wir durften damals als Kinder nicht an der Tankstelle was zu trinken kaufen. Wir durften damals nicht am Flughafen was essen. Also wir sind durch den Flughafen durchgelaufen, wie wenn es einfach nur ein Tunnel wäre oder so.
Klar, weil es dort einfach arschteuer ist.
Sau teuer, genau. Und heute halte ich an der Tankstelle und kaufe mir Red Bull für 6 Euro und I don't give a fuck, so, weißt du? Und das sind Dinger, wo ich immer noch denke, das ging früher nicht, Mann. Und jetzt mache ich das einfach so. Ich weiß nicht, wenn ich mal Kinder bekommen sollte, wie ich die erziehe, das frage ich mich immer, verbiete ich es denen dann auch? Oder sage ich, ja komm, jetzt hast du halt einen Daddy, der es kann jetzt, ne, so.
Ja, aber ist schwierig, ja.
Ist sehr schwer, ja, sehr schwer, ja, sehr schwer. Ja, ich weiß es nicht, aber, ja, ich weiß es nicht. Muss man mal gucken, wenn es soweit ist.
Ja, wenn es soweit ist. Genau. Ja, aber es ist ja echt verrückt, wie es bei dir losgegangen ist und generell, wie du dementsprechend schon in jungen Jahren dafür gearbeitet hast, für deinen Erfolg. Voll. Und du hast es ja schon mal angerissen, du hast verrückte Stories erlebt, aber bevor wir zu deinen Stories kommen, würde ich gerne den Zuhörern draußen sagen, dass ihr mir gerne auch eure Stories schicken könnt. Also wenn du verrückte Stories erlebt hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories im Nachtleben oder beim Feiern erlebt hat, gerne einfach eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder per Instagram oder Facebook einfach @clubgeflüster suchen, da findest du mich schon. Und wenn du die verrücktesten Geschichten hast oder irgendwas Witziges zu erzählen hast, schreib mir doch einfach.
Bin ich auch gespannt drauf, sehr geil.
Ja. Jetzt zu dir, Janis. Also, du hast ja vorhin schon was angeschnitten, dass jemand bei einem Gig neben dir angeschossen wurde. Was war denn da los?
Erschossen sogar.
Ja, ach du Scheiße.
Ja. Also, ich war mal auf Jamaica und in Jamaica ist es halt so, wir waren öfter dort und das Problem ist halt, da ist es ja viel krasser als in Deutschland. Also du bist zum Beispiel in Jamaica und kannst da nicht einfach so auf eine Straßenparty feiern gehen. Du kannst da zwar hingehen, aber das läuft nach gewissen Regeln ab. Zum Beispiel jede Crew, die dort feiert, hat so einen gewissen Zusammenhalt und braucht auch eine gewisse Planung, weil du gehst dann raus und du hast dann wirklich einen Scharfschützen dabei, also einen Sniper, der mit einem Gewehr mit dir mitkommt, den dann die Gruppe bezahlt, dass dann zum Beispiel dieser Scharfschütze nur auf diese eine Gruppe, sagen wir 5 bis 10 Leute, aufpasst. Und es gibt dann verschiedene Gangs und es gibt verschiedene Parteien. Es gibt in Jamaika 2 Wahlparteien, die JNP und die PNP. Und die beiden kämpfen die ganze Zeit gegen sich. Also das ist so ein bisschen wie Bloods and Crips, sowas in der Art, ne? Und dann gibt's halt noch die ganzen Lager, wo jetzt dann die Record-Artists zugehören, weil es gibt dann Leute, die sind eher auf der Seite von Gullyside, eher Gaza, Vibes Cartel, Mavado. Das sind so gespaltene Crews halt, ne?
Verstehe.
Also musst du auch bei den Partys wirklich so auftreten Und dann auch mit Leuten, also das ist dann, stell dir vor, eine Streetparty ist irgendwo in so einer, also in Jamaika gibt es ja sehr, sehr viele Berge und Hügel. Ja. Und dann ist dann irgendwo in so einem kleinen Tal dann so eine Party, da sind dann zwei Boxen, da ist ein DJ, außenrum über ganz viele Leute und überall außenrum auf den ganzen Hügeln liegen welche Scharfschützen. Wahnsinn. Passen auf. Und jeder guckt nur auf seine Crew. Ne? Und es gibt sau viele Abende, wo da gar nichts passiert, also wo da wirklich alle am Ende wieder heimgehen und alles ist cool. Aber irgendwann kommt halt einer dem anderen zu nah und dann gibt's ein Gerangel, dann fällt ein Schuss und dann rennen alle weg. Und das ist so krass. Also man kann das gar nicht vorstellen, weil in Jamaika, da fällt dann ein Schuss, Leute schreien auch, aber nicht so wie bei uns, dass alle panisch ausrasten, sondern es ist so Teil schon Gewohnheit. Und dann sagen die alle, okay, we have to go, move, move, move. Dann springen alle auf ihre Autos, auf ihre Pickups, zu 10, zu 12, so ein bisschen, ne, so ein bisschen dieses Gambia-Afrika-Style so und heizen dann weg, weil die Polizei fährt erst 15 Minuten nach dem letzten Schuss los,
sozusagen. Okay.
Und,
wurden die auch geschmiert?
Nee, die haben Angst, die haben Schiss, so. in Gunboar reinzukommen halt.
Ja,
ne?
Ja.
Und generell ist es ja auch so, dass Polizei in Jamaika meistens gar nicht losfährt, wenn nicht vorher der Veranstalter, wie du schon sagst, so eine Party ankündigt und dann halt schmiert. Weil ganz oft ist es halt so, dann passiert da irgendwas und dann kommt gar keine Polizei oder gar. Oder es gibt dann Jamaika-Stories von Street-Dances, die abgebrannt sind. Und weil vorher die Polizei nicht, die Feuerwehr nicht geschmiert worden ist, kam keine Feuerwehr so. Also du musst da wirklich ganz, ganz viele Sachen beachten. Und bei eben so einer Party war ich dann auch mal, hab das halt miterlebt und hab dann auch gemerkt, wie krass diese Szene halt im Endeffekt auch ist, ne? Und ich bin sehr froh über die ganzen Erfahrungen und auch über die ganzen Sachen, die da wirklich passiert sind, aber bin heute auch sehr, sehr froh, dass ich jetzt vielleicht auch diese Sachen hinter mir gelassen habe, weil man sagt immer Reggae Dancehall, Love and Peace and Unity ist auch so, aber es wird generell in dieser Musik so viel darüber gesungen, weil die Welt eigentlich so übel ist für die.
Ja, also klar,
das ist
klar.
Dort ist so viel. In Kingston, Jamaika gibt es zum Beispiel mehr Tote an einem Tag als in ganz Deutschland an einem Tag. Ja, genau, so war das, genau. In Kingston, Jamaika gibt es mehr Tote durch Schusswaffen an einem Tag als in ganz Deutschland. Und Kingston, Jamaika ist eine Stadt mit, keine Ahnung, ich glaube, 400.000, 500.000 Einwohner oder so. Also das ist nicht so. Und da passiert jeden Tag so ein Bullshit, ne? Also das ist schon krass. Ja, es war eine geile Zeit. Ich war dann auch lange Zeit der Tour-DJ von Sean Paul gewesen und mit dem viel connected. Ich war ja auch bei denen im Studio damals in Jamaika und mit denen gearbeitet und so. Hab auch einen Song mit Sean Paul mittlerweile rausgebracht, ganz geil. Also gibt einen Song, DJ Olde, Sean Paul und Fatman Scoop, könnt ihr auf Spotify hören. Also ich durfte dann Teil seines Albums sein. Mittlerweile halt viele Leute kennengelernt, also viele auch bekanntere Stars aus der Szene kennengelernt. Und dann aber wirklich in diese kommerzielle Welt abgewandert. Und das Lustige ist halt, viele haben mich damals beschimpft oder sich drüber lustig gemacht, der Olde macht jetzt Kommerz, weil der will jetzt Geld verdienen und so. Natürlich kann man im Kommerz, wenn man jetzt Thema Firmenfeiern, Hochzeiten und so
angeht,
kann man natürlich Geld verdienen. Aber mir war es wirklich so, dass ich aus der Szene deswegen abgewandert bin, weil so eine Szene, in der man denkt, dass es eigentlich so alles Love and Peace and Irie ist, die ist in sich drin schlimmer Hater durchseucht als eine kommerzielle Szene. Wie soll ich es beschreiben? Wenn du Kommerz machst als Mixmusik-DJ, kannst du machen, was du willst.
Ja, klar.
Du kannst heute der DJ sein, der Ike Hüftgold spielt, morgen kannst David Guetta spielen, morgen übrigens kannst Tiger spielen, dann kannst Mia Julia spielen. Dann sagen zwar alle zu dir, du bist Kommerz, aber du bist in deiner eigenen Welt. So.
Total, ne?
Und keiner faucht dir da rein, keiner sagt, das darfst du nicht oder so. Wenn du aber in so einer Szene bist, sei es Techno, sei es Black, sei es vielleicht sogar Deutschrap, aber da ist mittlerweile auch sehr locker, oder aber auch Dancehall und Reggae, dann gelten ja immer die Regeln für das eine Subgenre, wie das und das ist cool, das und das darf man nicht, das und das ist unkredibil, das, und darauf hatte ich einfach keinen Bock mehr. Also ich wollte einfach machen können, musikalisch, was ich will, und habe dann auch angefangen, schon musikalisch mich viel breiter aufzustellen, viel mehr verschiedene Einflüsse zu hören. Weißt, wenn du auf dem du bist unterwegs nach Tel Aviv, wo du dann irgendwie Dancehall auflegst, hörst du aber auf dem iPod nur R&B und Soul. Ja, dann brauchst du eigentlich auch keinen Dancehall mehr auflegen.
So, natürlich, ne? Und, natürlich, ja.
Ja, und heute, das ist geil, die Liebe fürs Radio zum Beispiel habe ich nie verloren. Viele DJs sagen zu mir, hast du mittlerweile noch Bock auf die neue Musik? Und bei mir ist es echt so, ich feiere die neue Musik mindestens so viel wie die alte, wenn nicht noch mehr, weil es mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, diese neue Musik zu aufzulegen, zu supporten, ne? Und ich auch immer wieder geil drauf bin auf neue Tracks, die rauskommen und so, ne?
Ja, vor allem, es wandelt sich ja immer. Es ist ja nicht so, dass es komplett langweilig wird. Natürlich gibt es momentan viele Coverversionen im Slaphouse-Stil beispielsweise. Aber es ist ja einfach nur eine Zeit, die jetzt so.
Aber selbst Slaphouse ist doch cool. Also ich finde Slaphouse nicht schlecht.
Ja, also im Endeffekt ist es total cool, weil du hast eigentlich einen Sound, der radiotauglich ist, aber auch noch clubtauglich ist. Also eine gesunde Mischung. Und wie du auch selbst sagst, wenn du natürlich ein Subgenre bedienst, da sind sie in der Hinsicht leider Gottes tatsächlich so, wenn du jetzt zum Beispiel Techno spielst und dann auf einmal zu viel im Deep House unterwegs bist, ist doch viel zu soft. Und das kann ich halt auch nicht nachvollziehen, dass man da einfach so engstirnig beziehungsweise mit Scheuklappen durchs Leben läuft und sagt, okay, es muss dieser Sound sein. Und ich finde, aktuell ist es sowieso so, dass sich sehr viele Genres mischen, viele stilistische Mittel werden komplett durcheinander gemischt und das ergibt wieder was ganz Neues.
Genau, und die Leute sind auch offener dafür geworden. Also ich bin da auch relativ froh, dass ich diesen Absprung aus der Szene geschafft habe, weil die Szene lebt zwar immer noch, aber sie ist jetzt über die Jahre, ich bin jetzt schon seit 6 Jahren nicht mehr, 5 Jahren nicht mehr dabei, glaube ich, ist sie noch viel kleiner geworden, die Szene, weil einfach der Mixed-Music-Bereich viel größer geworden ist. Siehst du ja auch von Diskotheken, die ihre 3-Floor-Konzepte alle auf 1-Floor umgestellt haben. Also die DJs, die früher nur auf den Hip-Hop-Floors gespielt haben, die haben heute einfach viel weniger Bookings, weil es fast keine Clubs gibt, in denen nur Hip-Hop läuft. Also klar gibt es noch Black-Partys oder es gibt Latina-Partys und sowas, aber generell wirst du als DJ, der Open Format spielen kann, viel mehr gebucht als DJ, der halt nur eine Musikrichtung spielt. Und das sage ich immer wieder, wenn du es nicht schaffst, in deinem Genre ein Star zu werden, also wenn du es schaffst, in Techno ein Star zu werden, bist du auch in Techno ausgebucht, ne?
Genau.
Aber für die breite Masse, die einfach nur spielen will und die sagt, okay, ich guck, was passiert, ich spiele einfach als DJ und bin unterwegs, für die ist es, glaube ich, schon leichter als Open-Format-DJ, als wenn man sagt, man spielt nur die und die Musikrichtung.
Total, ja.
Wobei natürlich, dass das Bekanntwerden in einer Szene einfacher ist als im Kommerz, weil
das
war halt bei uns auch krass, also wir waren das bekannteste Soundsystem in Europa, aber wenn ich jetzt der bekannteste Mixmusik-DJ in Europa werden will, das ist schwerer. Also da geht's gegen ein paar andere.
Aber man muss ja auch sagen, es gibt ja momentan meiner Meinung nach weniger Mixed-Music-DJs wie Subgenre oder spezifische Genre-DJs.
Denke ich auch,
jeder der Meinung ist, okay, er muss sich dementsprechend platzieren in einem bestimmten Bereich, aber gut, ich teile auch deine Meinung. Wenn ich jetzt Musik produziere, ich habe mal eine ruhige Nummer, mal eine schnellere Nummer.
Ja.
Ich habe einfach Spaß an der Musik und mich gibt es da keine Grenzen. Und das sehe ich bei dir auch.
Wie du sagst, das schränkt ja meistens auch ein, weißt du? Wenn du jetzt zum Beispiel Bock hättest, was zu machen und nur weil du sagst, mein Brand steht nicht dafür,
ich habe ganz oft diese
Brand-Diskussionen mit sehr erfolgreichen Leuten aus anderen Subgenres, die sagen dann zu mir, ja, Olde, wenn man das und das und das bei dir machen würde, könntest du noch bekannter werden, sage ich, ja, okay, aber ich will ja gar nicht bekannter werden, wenn ich mich dafür verstellen muss.
Genau.
Also wenn ich jetzt so und so sein muss, um bekannter zu werden, dann werde ich lieber nicht bekannter. Mhm. So, weißt du? Und vielleicht klappt es irgendwann dann trotzdem mit Stil, mit dem ich jetzt gerade arbeite. Ne?
Und, genau.
Ja.
Du musst ja mal sagen, also du hast ja vorhin schon die Story erzählt, wo jemand erschossen wurde neben dir. War das deine verrückteste Story, die du erlebt hast? Weil ich kann mir richtig vorstellen, dass als du mit Sentinel unterwegs warst, das sind verrückte Dinge passiert, weil einfach auch, wie du sagst, du in verschiedenen Ländern warst, in Ländern, wo es vielleicht nicht ganz so friedlich zugeht wie hier in Deutschland. Was war so für dich die verrückteste Story?
Ja, also ich sag mal so, das war schon verrückt, weil es war ein krasser Eindruck, aber im Endeffekt auch nicht wirklich schön. Nimmt dich ja erstmal auch emotional voll mit. Generell, wenn du auf dem Pickup hockst mit Dancehall, die DJs, die alle eine AK dabei haben, ist halt schon ganz komisch. Ne? Also es ist schon sehr seltsam, ne? Also sehr für Leute in Deutschland sehr surreal halt, ne?
Total.
Und dort ist es halt so. Was auch eine geile Story ist, ich war mal als DJ Olde in Indien gebucht und ich habe auch schon als DJ Olde viele internationale Bookings gehabt. Oft durch Kontakte, die ich früher von Sentinel kannte.
Ja, geil.
Aber auch ganz oft dann wirklich durch Leute, wie zum Beispiel Leute aus dem Netzwerk, die dann gesagt haben, okay, einer von meinen Freunden, der will in Indien heiraten. Und ich bin halt dann auch so, bringe dann gleich Ideen. Ich sehe, okay, wenn ich nach Indien kommen soll für die Hochzeit, dann muss ich mir noch eine Tour abchecken. So, tue ich es halt dann wieder gut vermarkten und mache halt eine DJ Olde Tour daraus. Ne?
Natürlich.
Und der Typ hat dann natürlich mit einem lokalen Promoter gesprochen, hat gesagt, okay, DJ aus Germany, bekannt vom Radio, Mixed Music, International, bla bla. Und dann habe ich 7, 8 richtig geile Clubs bekommen für Indien so und war dann in Indien unterwegs als DJ Meine Freundin war auch dabei und wir haben richtig geile große Partys gespielt. Und in Indien ist es ja so, dass du als DJ, der weiß ist, beziehungsweise als Person, die weiß ist, wenn du in die Inner Circles gehst, extrem krass gefeiert wirst. Also es ist wirklich ja, so, ja, du wirst ja da wie ein Superstar gefeiert. Justin Bieber-like so, ne? Und das war halt auch genau der Fall. Wir waren in Silvester dort und wir haben die Silvesterparty gespielt. Und ich habe mir vorher noch so einen indischen Man-Sari gekauft, so einen klassischen Man-Sari, ne? Und schon auf dem Weg zum Club wollten 50 Leute mit mir ein Foto machen, halt so, ne? Und als wir in den Club reinkamen, also meine Freundin und ich, wir kamen nicht ans DJ-Pult, weil der ganze Club einfach gemeint hat, hier ist der größte Superstar der Welt. Also der Promoter hat es auch so gut gemacht, der hat halt so heftig promoted, ja, dass die gedacht haben, da kommt der ultimative DJ sozusagen, ne?
Ja, sowas ist mega.
Und dann hatten meine Freundin eigene Securities im VIP-Bereich und wir haben da gespielt, Leute sind komplett geraged. Also es war wirklich so, du hast dich gefühlt wie DJ Snake so. Also wirklich so, guck mal, ich bin hier und jetzt drücke ich Play und jetzt ist Feierabend so, ne? Und das war dann teilweise bei der Sean Paul Tour genauso. Aber auch daran gewöhnst du dich natürlich. Es waren alles verrückte Stories und zwar geil. Aber genauso schätze ich auch die Stories in Deutschland, wenn ich einfach mit meinen Jungs feiern war oder wenn ich zum Beispiel in den Kuhkaff gefahren bin und habe gar nichts erwartet und habe dann auf dem Schützenfest aufgelegt und dachte mir so, Alter, ich fahre auf irgendein Schützenfest, keine Ahnung, Gage stimmt, aber keine Ahnung, was da passiert. Und dann geht's da halt so dreckig ab, dass ich gemeint habe, ey, das war mit die legendärste Party ever, obwohl es auf irgendeinem Schützenfest war. Also da kannst du, also man kann nicht sagen, also ich bin einer, ich sag nicht, ein Festival ist geiler als ein Club oder ein Club ist geiler als ein Zelt oder ein Zelt ist geiler als eine Hochzeit. Das ist, du weißt nie, was passiert, weißt du? Und jede Party ist geil, weißt du?
Ja, man muss halt unvoreingenommen auf jegliche Partys gehen, weil das eine ist natürlich, wenn du keine Erwartungen hast, kann sie natürlich extrem übertroffen werden, wie beim Schützenfest beispielsweise.
Genau, richtig.
Oder wenn du auf einem Festival bist und das Festival auf ein gewisses Podest hochstemmst, bist du vielleicht am Ende des Tages enttäuscht, dass es doch nicht so cool war, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast.
Genau, richtig. Also Erwartungen habe ich generell meistens nie, weil ich sage, ich freue mich auf jede Party und auch wenn die Party halt voll scheiße wird, wäre ich jetzt nicht enttäuscht, weil ich sage, okay, war halt einfach nur ein Abend, ne, und dafür sorge ich ja auch schon damit, dass ich ja generell schon versuche, immer eine ähnliche Gage aufzurufen und dann sage ich halt, okay, war es halt ein Job fürs Konto so, ne, und deswegen alles cool, aber natürlich bist du hardcore geflasht, wenn dann die Party auch voll eskaliert, ne, ich hatte Gott sei Dank schon sehr, sehr viele dieser Partys. Ich finde es jetzt wieder krass, zurück zu diesem DJ mit dem Bademantel zum Beispiel. Der war mit seinem anderen TikTok-Kollegen gestern dabei. Die haben halt erst letztes Jahr mit angefangen, Clubs aufzulegen. Ja. Und die haben beide zu mir gestern im Auto gesagt, sie wollen Berufs-DJs werden. Ne? Was ich ja mega geil finde, dass jemand jetzt in der Corona-Zeit noch sagt, ich will Berufs-DJ werden halt. Ja, ne? Also nichts anderes machen wie DJing so. Und ich sage dann aber, das ist halt so krass, weil diese Generation wächst jetzt auf in der Zeit nach Corona, was bestimmt für die Clubs auch nicht so leicht sein wird, wieder Fuß zu fassen. Ne? Und deswegen Respekt an die Jungs, aber da bin ich natürlich sehr froh, dass ich einer war, der schon vor Corona viel erlebt hat.
Und natürlich.
Ich bin nicht einer, der dann sagt, die schönen, also die guten alten Zeiten, weil es gibt auch viele DJs, die sagen, ja, damals war ja alles besser. Ja. Ne? So einer bin ich nicht. Also ich schätze jeden Moment, wie er ist. Und ich glaube lustigerweise auch, also wenn ich dir jetzt hier auf Zoom meinen Kalender freigeben würde, würdest du sehen, was ich in den nächsten Tagen alles mache. Und deswegen glaube ich, dass sogar die Zeit jetzt aktuell für mich in Corona oder nach Corona trotzdem wieder die beste Zeit jemals wird. Natürlich, weil ich einfach sage, wenn du so vorangehst, dann kann dich auch keiner unterkriegen. So,
Aber da würde ich gerne am Ende nochmal darauf zukommen, was du so in der Corona-Zeit alles gemacht hast, weil du bist da natürlich sehr, sehr aktiv. Noch zwei andere Fragen. Ja. Deine schönsten und deine negativsten Momente. Erzähl doch mal, was war so, an was erinnerst du dich wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch zurück?
Ja. Also schönsten Momente auf jeden Fall, wie gesagt, so diese Dankbarkeit von Gästen oder von Veranstaltern auch, die es nicht erwartet hätten. Also gerade auch, wenn ich als DJ irgendwo in Clubs reinkam oder aber auch bei der Sean Paul Tour, wo du einfach aufs Line-Up gepackt wirst und der Veranstalter inklusive Sean Paul oder inklusive den Leuten, die es halt organisieren, erwartet eigentlich nichts von dir.
Ja.
Und dann reißt du halt total den Laden ab und alle sagen, ey, du bist der krasseste Motherfucker, bla bla bla. Es gibt's, ich habe ja einmal einen Tweet von Diplo, Major Lazer, eingerahmt, wo er auf einem Festival, so am nächsten Tag auf Twitter gesagt hat, Jannis Schreiner, I can't believe it, you killed it last night. Hat er einfach getwittert, öffentlich auf Twitter, so, ne? Und das ist halt eine Bestätigung, weißt du, von Leuten, wenn du als Underdog kommst, du hast halt keinen Welthit, keiner kennt dich und dann überzeugst du nur durch deine Live-Skills halt so krass, dass Leute sagen, ey, den musst du wieder buchen. Mhm. Und dann halt auch, das sind so die schönsten Momente und auch theoretisch, dass ich so einen Luxus, dass egal wo ich spiele, werde ich wieder gebucht. Also es ist wirklich ein großer Luxus. Ich habe so eine 99%ige Rebooking-Rate, das heißt, ich lege irgendwo auf und bin immer wieder da. Also das ist so, ich hoffe, dass die Läden nach Corona überhaupt noch da sind, aber die meisten haben mich immer jedes Jahr wieder gebucht sozusagen oder einmal im Monat oder whatever. Und negative Momente, eigentlich gar keine, weil alles, was ich gemacht habe, hat wieder zu was Besserem geführt. Mhm. Und auch wenn es sehr, sehr negative Sachen waren, die passiert sind, so ohne Anerkennung, mit viel Hate und so. Also damals wurde ich natürlich voll auseinandergenommen und gehatet.
Total,
und von Leuten extrem so, noch ein DJ und was denkst du, wer du bist, bla. Hat es mich aber dann trotzdem stärker gemacht und hat mich heute dahin geführt, wo ich bin. Deswegen bereue ich eigentlich keine Entscheidung und würde wirklich sagen, dass ich vielleicht auch alles wieder so machen würde. Was ich vielleicht anders machen würde, ist, mir vielleicht wirklich früher einen Mentor zu suchen, dass ich nicht so lange diesen Einzelkämpfer-Modus mache, weil ich halt am Anfang die ersten 4-5 Jahre lang gebraucht habe, um überhaupt generell die Skills zu erlernen, weil ich keinen hatte, der es mir gezeigt hat. Ich glaube, ich würde mir heute eher einen Mentor suchen, wobei ich dann aber wieder denken würde, die Leute, die einen Mentor haben, werden viel zu schnell auch an diese ganzen geilen Sachen gewöhnt. Wenn dich ein Mentor mitnimmt und du spielst schon nach einem Jahr im fetten Club, denkst du, ja okay, ist ja ganz normal hier zu spielen halt so. Ja, ne? Und du schätzt nicht so richtig Wert halt, ne?
Ja, da hast du vollkommen recht. Also es gibt ja verschiedene Arten von Mentoren. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt einen regionalen Mentor, der mich halt auf die regionalen Events gebracht hat.
Cool.
Weißt du? Und der hat halt gemeint, pass auf, die großen Events, ja, schön und gut, kann man machen, aber schau, dass du erstmal die regionalen Events meisterst, die gut meisterst und dementsprechend wird sich das dann auch alles entwickeln. Und war das dann im Endeffekt. Festivals haben dann irgendwann gefolgt und also wie du sagst, es ist immer gut, wenn man sich gegenseitig hilft und vor allem, wenn mit Erfahrung einem hilft, der nicht ganz so erfahren ist in dem Bereich und einfach gewisse Fehler vielleicht vorausschauend einem erklärt und sagt, hey, mach das vielleicht nicht so.
Man macht sich ja als Newcomer auch viel zu viele Gedanken darüber, wie man generell, also das krasseste Thema finde ich zum Beispiel Thema Equipment. Ne? Ich bin ja voll der Equipment-Junk so und ich habe eigentlich jeden Controller, den es irgendwie gibt, schon mal in der Hand gehabt und ich bin auch immer ein Typ neu. Das mache ich aber für mich, ne? Also weil ich einfach Bock drauf habe. Und früher war es halt so, dass ich gedacht habe, wirklich, ich habe das ganz oft gedacht, wenn du mehr Equipment hast oder besseres Equipment, bist du besser.
Ja.
Hat aber damit gar nichts zu tun. Das ist lustigerweise so das Beispiel, wie wenn eine Verwaltung sagt, wir machen mal Digitalisierung und das heißt, jeder bekommt ein iPad. Das hat aber mit Digitalisierung nichts zu tun. Also sich nach außen hin gut aufzustellen, das heißt Digitalisierung. Und als DJ im Endeffekt sich gut zu vermarkten, zu präsentieren, das heißt Wachstum. Ne? Also natürlich brauchst du die Tools dafür, du brauchst den Schraubenzieher, ne, um die Schraube reinzudrehen. Aber es geht nicht darum, was für einen Controller ihr rockt, es geht nicht darum, was für eine Software ihr benutzt, es geht darum, wie ihr euch verkauft und vermarktet. Und das ist eigentlich im Endeffekt nur ein Geschäft. Klar, wenn man es jetzt nur für sich macht, das ist auch ein geiles Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin DJ, weil ich Bock drauf habe, dann könnt ihr euch den Controller kaufen für 5.000 Euro, stellt ihn bei euch ins Wohnzimmer rein und macht euer Ding, alles cool.
Ja, ja, ja.
Aber wenn jemand wirklich sagt, ich will DJ werden und will daraus ein Business kreieren, dann geht es gar nicht so darum, was ihr wirklich zu Hause habt oder wie ihr ankommt, sondern generell, wie ihr im Endeffekt, und deswegen, es gibt so ein paar Leute, wo ich sage, Alter, die sind jetzt 14, 15 Jahre, die machen alles richtig, die jetzt mit mir netzwerken wie die Großen, wo ich sage, wow, so war ich früher nicht. Ich habe dafür viel länger gebraucht. Ich war erstmal Einzelkämpfer, Equipment. Und irgendwann dann mal, okay, jetzt mache ich mal ein bisschen Welle über meinen Namen. Ne? Aber und da haben wir auch Shoutout an die ganzen Newcomer, jetzt zum Beispiel jetzt Daniel Klein, die Klein, krasser Typ im Bademantel oder der DJ Maro heißt er zum Beispiel. Ja. Sein Vater ist hier Verkaufsleiter bei Ritzenhoff. 14 Jahre jetzt schon auf den größten Livestreams geil. Dabei und so durch Support von seinen nebenbei noch Bundesligaspieler, also da hat alles, da ist alles richtig so.
Wahnsinn.
Ja, aber es gab, und da sage ich halt, das ist doch auch cool, wenn man sieht, wie die Jugend halt gerade Gas gibt oder wie manche gewisse Leute sich da gerade so krass vermarkten und nach oben schnellen. Und ich hoffe einfach, dass sie dranbleiben, weil was ich ja auch gemerkt habe, wahrscheinlich du auch,
natürlich,
nur die Kontinuität macht dich wirklich erfolgreich, ne?
Ja,
also du fängst mit 14, 15 an und wenn du so 10, 15 Jahre dabei bist, dann ist wirklich so, wo du sagen kannst, jetzt habe ich ein Netzwerk, jetzt habe ich mir was aufgebaut, wenn du stetig am Ball geblieben bist, ne? Und die halt zwischendrin mal wieder 3 Jahre Pause gemacht haben, die haben wieder alles verloren halt, ne?
Ja, das merkt man sofort, ja. Also ja. Ich glaube, egal in welcher Branche du bist, du musst kontinuierlich etwas machen, genau. Dass du dementsprechend auch wächst.
Voll, ja.
Von daher. Ja, also du hast es ja schon erwähnt gehabt, dass die jungen Leute viel in der Corona-Zeit machen. Aber du machst natürlich auch viel. Du setzt dich ja unter anderem auch für die Alarmstufe Rot Gesellschaft bzw.
genau.
für den Verband ein.
Genau.
Magst du darüber was erzählen?
Sehr, sehr gerne, ja. Wir haben zum Beispiel lustigerweise auch morgen gerade, übermorgen eine große Radioshow bei Big FM, wo es den ganzen Tag über dieses Thema geht, Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot ist ja ein Bündnis aus verschiedenen Vertretern der Event-Veranstalterbranche. Mhm. Also nicht nur DJs, sondern auch, wie gesagt, Tontechniker, Gastronom, Hotellerie ist auch mit dabei. Generell alle Leute, die irgendwie von Events profitieren, beziehungsweise ihr Geld, ihre Einnahmen sich reinholen über diese Sache. Und da ist halt so, dass diese Branche ja wirklich brach liegt jetzt seit März und die Leute jetzt geht es zum Thema Novemberhilfe. Okay, da wurden wir jetzt berücksichtigt, weil wir hart dafür gekämpft haben, aber seit März gibt es ja für viele da draußen gar keine Einnahmen.
Das
also
bringt
es auch nichts, dass man nur diese Novemberhilfe irgendwie abkassiert. Ja, und da ist es halt so, dass generell diese Veranstaltungsindustrie vorher gar kein Sprachrohr hatte, weil es keine Organisation gab, die im Endeffekt so groß war, sich mal wirklich hinzustellen und zu sagen, wir sprechen im Bundestag oder zu Politikern für diese Branche. Ne? Ja. Und die Automobilindustrie hat es schon lange, selbst die Reiseindustrie hat es schon lange. Hat man sofort gemerkt, wer die Hilfen bekommen hat. Genau. Ja. Und die Veranstaltungsbranche hatte es halt nicht. Und dafür ist wirklich Corona vielleicht sogar ganz gut, weil sich hier etwas gebildet hat, also eine riesengroße Organisation. Ob die nach Corona immer noch Alarmstufe Rot heißt, weiß man nicht, aber natürlich ist es jetzt wirklich drauf und dran, dass dieses Bündnis demnächst auch einen Sitz im Bundestag bekommt und damit sprechen kann und generell jetzt auch schon mit den Leuten oben an der Macht diskutiert, wie man diese Branche halt wirklich berücksichtigen kann in allen möglichen Aspekten. Und das hätte es vielleicht vorher so gar nicht gegeben. Also ich bin Vizepräsident vom Berufsverband für Disc Jockey und unser Präsident, der Dirk Wöhler, hat auch eine eigene große Veranstaltungsfirma, WMS Audio, ist natürlich deswegen auch direkt von der Krise betroffen gewesen und hat sich dann erstmal alleine und später bei der Alarmstufe Rot für dieses Thema sehr, sehr stark gemacht und ihm auf seinen Schultern liegt da ganz, ganz viel Arbeit und er hat da wirklich ganz Großes geschaffen. Merkt man auch gerade beim Berufsverband für Disc-Jockey BVD, wie viele Mitglieder da jetzt gerade eingetreten sind in der Krise. Also Zuwachs ohne Ende, weil jetzt gerade jeder dieses Ding schätzt halt. Ne? Vorher hat es niemand interessiert, so braucht man keinen Verband. Es ist so dieses, weißt du, wenn es jedem gut geht, brauchst du auch keine Gewerkschaft.
Ist auch so, klar.
Genau. Und sobald dann jemand sagt, okay, ich will mehr Geld, jetzt gehe ich mal zur was gibt's da, IG Metall oder so, mit und so, ne? Und so ist es bei dem BVD oder bei der Alarmstufe Rot ja auch. Aber ich glaube, das hilft uns natürlich für die Zeit nach Corona, dass es jetzt sowas gibt. Und sollte nochmal irgendwas in der Art vorkommen, ist man jetzt viel schneller am Zug als vorher, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Ist sehr, sehr gut.
Ja. Wie gesagt, es ist ja auch schön, dass du dementsprechend so aktiv bist in der Richtung, weil einerseits hilft es natürlich allen anderen und dir natürlich auch, weil du auch sehr viel Kontakte zu anderen verschiedenen Gastronomen, Eventlern oder sonstigen Leuten aus der Branche
hast. Ich mache es wirklich viel auch für die anderen, weil ich halt wirklich mir gesagt habe, okay, das ist auch Teil wieder von diesem Thema zurückgeben. Selbst wenn du jetzt nicht wirklich die Person bist, die in der Krise so hart betroffen ist, weil ich andere Konzepte und Eventsachen habe, kann nicht jeder komplett digital umsteigen und sagen, ab morgen mache ich ein neues Geschäft. Das kann nicht jeder, da ist jeder der Typ dafür. Nicht jeder ist auch so eine Person, ohne mich jetzt hervorheben zu wollen, die von heute auf morgen sich komplett neu fokussiert. Und von daher ist es halt so, ich mache das für die Leute, die da einfach gerade in der Scheiße hängen und die einfach die Unterstützung zumindest fairerweise genauso bekommen sollten wie andere in den Branchen halt. Ne?
Ja.
Deswegen, also Es gibt viele Leute, das finde ich leider auch schade bei vielen großen Musikern. Also jetzt aktuell beteiligen sich da ja auch viele große. Also Campino war dabei, genau. Und Didi Hallerford und hier alle München waren mittlerweile mit dabei. Also auch Boss Hoss und Caroline Kebekus und bla. Aber ganz, ganz viele große fahren halt immer noch Ferrari und machen halt nichts. Ne? Ja, also das ist krass, wie viele das eigentlich sind, die halt wirklich natürlich Haufen Geld verdient haben, ist ja alles schön gut.
So gesagt ausgesorgt und dementsprechend
ausgesorgt, juckt sie nicht. Ja. Juckt sie nicht, aber auf der anderen Seite, warum sind sie da oben halt? Ne? Weil halt viele kleine Bühnenbauer für sie jahrelang gearbeitet haben, viele Eventler für sie die Technik angeschlossen haben, die Kabel hingelegt haben und so weiter. Und jetzt bräuchte man halt diese großen Leute halt auch auf unserer Seite, um halt generell der ganzen Branche. Und das checken manche jetzt erst, wo ich sage, Alter, jetzt nach wie vielen Monaten ist denn jetzt schon? Also da muss man es schon langsam mal verstanden haben. Ne?
Ja, vor allem, es geht ja auch um die Leidenschaft, weil die Künstler, die jetzt auch, sage ich mal, an der Spitze der Charts sind oder auch in Deutschland, die machen das ja einerseits natürlich fürs Geld, aber andererseits ist es ja auch eine Leidenschaft. Oder geht man davon aus, dass es eine Leidenschaft ist, auf der Bühne zu stehen, zu performen und einfach sein Ding zu machen. Und ich merke es, ich merke es teilweise, wenn ich Songs im Radio höre, die mich an irgendwelche Auftritte erinnern, da kriege ich Gänsehaut und denke mir, krass, oh Mann, ey, wie schön wäre es, wenn man wieder irgendwie auflegen könnte.
Ja, ist wirklich so, ja.
Es ist verrückt, ja.
Ist echt crazy, ja.
Aber wie gesagt, sehr vorbildlich und ich denke mal, sehr, sehr viele Menschen sind dir auch dafür sehr, sehr dankbar, dass du dich da so einsetzt.
Ja, glaube ich auch. Das höre ich auch Gott sei Dank sehr oft. Also das ist jetzt gerade in der Krise kriege ich da auch mehr Zuspruch denn je, weil Leute hängen sich auch an den Leuten auf, die was tun. Und gerade Dirk Wöhler ist auch jetzt eine sehr, sehr große Person in der Szene geworden, weil er sich ja wirklich so. Und das Problem ist ja auch für viele Künstler, ist es auch so, am Anfang war es ganz krass, da wollten die einfach nichts tun, weil sie, glaube ich, einfach keinen Bock auf das Thema Politik hatten. Also es gibt so viele Leute, die finden es einfach uncool, sich über solche Sachen Gedanken zu machen und sagen, lass sie da oben mal entscheiden. Aber dass das halt die Leute sind, die unser ganzes Leben bestimmen, das vergisst man halt immer wieder. Man vergisst, dass es nicht so ist wie, da oben gibt es irgendeine Regierung, die wird schon richtig tun, sondern das sind ganz normale Menschen und die entscheiden irgendwas. Und was die entscheiden, dazu können wir beitragen halt. Ne? Und dazu müssen wir beitragen, sonst werden wir nicht gehört. Und wenn eine Branche einfach still ist und keiner was tut und die ganzen bekannten DJs oder auch die DJs, die jetzt zu Hause hocken und sagen, ich bin mir für sowas zu cool, sagen, wir brauchen nichts zu sagen, weil es ändert sich eh nichts, dann wird sich sowieso nichts tun. Ja. Und nur die wirklich den Mund aufmachen und protestieren gehen und so, die können was bewirken in der Szene. Und von daher denke ich, sind wir da auf einem guten Weg.
Ja, sehr gut. Ja, andererseits, dieses DJ Olde-Projekt tust du ja die letzten Monate trotzdem weiter fortführen und hast da sehr, sehr tolle Ideen gehabt oder beziehungsweise setzt da auch um. Erzähl doch mal, was du jetzt so die letzten Monate gemacht hast, beziehungsweise was auch die nächsten Monate geplant ist.
Genau, ja. Also ich gehe jetzt nicht so in deep in die Konzepte, weil es wäre viel zu lang. Also jetzt gerade haben wir auch wieder neue Sachen am Start. Also wir haben zwei riesengroße Sachen, die wir gerade machen, auch sehr, sehr oft machen. Und zwar einmal nennt sich Digital Beats. Das ist eine digitale Firmenfeier über eine Videokonferenzsoftware. Also stell dir vor, ein Highlight der Momente aus verschiedenen Büros, gemixt mit guter Musik, Moderation, Entertainment und alle spasten vor ihrer Webcam ab. Meistens organisiert von Firmen, die halt gerne Weihnachten feiern würden und eskalieren würden, aber nicht können. Und am Ende nach 3 Stunden mit DJ Olde twerken sie trotzdem auf dem Tisch vor der Webcam. Also es eskaliert schon heftig. Das andere ist eher so ein Konzept für die bisschen altmodischeren Firmen. Kann man so nicht sagen, aber für die, die es eher ein bisschen gesellig und gemütlich wollen, nennt sich The Radio Show. Gab es im Sommer als Summer Radio Show, jetzt aktuell die Christmas Radio Show. Nächstes Jahr heißt es dann The Carnival Radio Show und ist dann ein Konzept für Firmen, die halt gerne eine Firmenfeier machen würden, das aber auch nicht können wegen Corona. Und dann eine eigens produzierte Radioshow für das Unternehmen von uns gefahren. Das heißt, Mädels von der Agentur gehen in den Laden rein, nehmen Vocal-Sachen von Mitarbeitern auf, nehmen Vorstellungen auf von einzelnen Abteilungen. Chef ruft an in der Radioshow, hält eine Ansprache. Es gibt dann Gewinnspiele für Gutscheine. Also es kommen Pakete nach Hause zu jedem Mitarbeiter, inklusive kleinen Snacks und kleinen Weihnachtsgeschenken mit einer Einladungskarte. Die haben dann eine Webseite, wo sie über Webbrowser das Ganze hören können, können da chatten, können Fotos reinposten und so und bekommen wirklich so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses, okay, wir sind trotzdem alle eins, wir sind trotzdem alle, wie so in einem wie so in einem Mitmach-Stream halt, ne? Also ja, wirklich klar, ein Mitmach-Stream, klar. Nicht nur von wegen, ich gucke jetzt da irgendwie mir David Guetta an, wie er auf YouTube was macht, sondern ich bin da gerade dabei und ich kann teilhaben und der Moderator hört mich und spricht mich an und so, ne? Und das machen wir gerade und es ist wie die Bombe eingeschlagen. Da hat er irgendwann auch mal dann die Zeit noch einen Artikel drüber geschrieben und da waren wir noch in irgendwelchen verschiedenen anderen Magazinen und jetzt sind wir mit der Eventflotte, sehr bekannte Agentur hier in Deutschland für Firmenfeiern, sind wir im Dezember komplett sold out. Also wir sind wirklich, wir haben jetzt 2 bis 3 Studios nebeneinander einfach so auf die Beine gestellt. Mhm. Also das sind auch keine richtigen Radiostudios, sondern das sind so Do-It-Yourself-Studios. Ja, ne? Also was man halt braucht, um ein Radiostudio aufzumachen, haben wir einfach gekauft und haben es da hingepackt. Und jetzt haben wir jeden Tag im Dezember eine Radioshow. Das ist unglaublich. Ne? Und manchmal für große Firmen wie Amazon, Daxa Logistik, wir haben Nike, Adidas, das ist eigentlich jede Firma dabei. Oft auch nicht nur die Krisengewinnerfirmen, sondern oft auch Firmen, denen es vielleicht auch gerade nicht so gut geht, aber die halt sagen, wir müssen irgendwas machen, um unsere Mitarbeiter bei der Laune zu halten.
Genau, ganz wichtig.
Das ist, was viele vergessen, weil viele schaffen seit März, haben keinerlei Motivation, überhaupt noch Gas zu geben, weil sie sagen, jo, scheiß Corona, kein Bock mehr. Und sind vielleicht nicht mal im Lockdown, sondern mussten weiterarbeiten. Mhm. Krankenhäuser, ne, die ganze Pharmaindustrie, so die ganzen, sage ich mal, Helden unserer Zeit, so, ja, ne? Ja. Und wollen einfach mal ein bisschen Spaß haben, ne? Und für die machen wir das gerade. Und ja, deswegen, also ich merke ja eigentlich gar nichts von Corona. Wirklich, ich merke gar nichts von Corona. Nur, dass meine Bühne nicht mehr irgendeine Bühne in einem Club ist oder auf einem Festzelt, sondern jetzt aktuell in irgendeinem Studio. Und klar ist es in Anführungszeichen ein bisschen trostloser, weil man halt dann irgendwie da alleine hockt und nicht mehr vor einer Mega-Crowd steht. Aber ich habe mich leider schon dran gewöhnt. Also ich bin so schnell, dass ich es gar aktuell, ich vermisse es, natürlich vermisse ich es. Ne? Ich vermisse dieses, ich sag mal, die Comfort-Zone, du kommst in den Club, deine Flasche Tonic ist da und du machst da Heckmeck und alle rasten aus und kriegst dieses Gefühl Gänsehaut und Ohr und die feiern dich und so. Aber ähnliche Momente hatte ich auch schon jetzt digital, wo ich gemeint habe, wow, hätte ich nicht gedacht, dass sowas hier passiert, so, ja, ne? Ja, ja. Dass ich Gänsehaut bekomme, weil ich Feedback über einen Chat bekomme oder so. Oder aber auch, dass ich Gänsehaut bekomme, weil ich Feedback über eine Videokonferenzsoftware bekomme, wo ich denke, wow, krass, die feiern hier von allen Ländern der Welt und wir haben trotzdem voll die geile Stimmung und es geht voll ab. Ja, ist mega. Also der Nachteil, muss ich ehrlich sagen, ist halt dabei, dass es wirklich alles für Unternehmen ist. Das heißt, alles B2B und wenig B2C, weil es ist schwierig, jetzt einfach eine Gruppe zu finden, die natürlich Bock hat, jetzt mit mir im Club im digitalen Club zu feiern. Weil das sagen dann die meisten Leute, ja, okay, dann kann ich auch irgendwie mit dem Kollege Shisha rauchen oder so.
Also dieses, vielleicht ist es auch das Feiern 2.0, weil Corona wird uns sicherlich die nächsten Monate weiterhin auf Tab halten. Und vielleicht ist es einfach ein Anstoß in eine neue Zeit. Vielleicht
du wirst lachen, Patrick, wir sind kurz davor, jetzt einen digitalen Club zu eröffnen.
Ja, ist also, doch mega. Also,
und nicht so wie alle mit Twitch, sondern inklusive einer eigens dafür programmierten Softwarelösung, dass du digital in einen Club gehst und da legt DJ Olde auf. So. Und das ist ein riesengroßes Ding, weil man hinten dran halt ganz, ganz viel Ressourcen braucht, um sowas zu ermöglichen. Weil wir wollen auch das Crowdfeeling wir wollen auch ein Ticketing-System, dass man auch Eintritt bezahlt und so. Yeah. Und wenn das alles funktioniert, dann stelle ich mir vor, dass man wirklich hingeht und sagt, okay, man bietet aktuell echten Clubs, die in der Corona-Krise geschlossen haben, an, einen digitalen Club zu öffnen.
Ja, sowas wie Gamification und sowas.
Ja, genau.
Ja, ist auch eine coole Idee.
Ja, und da sind wir kurz davor, ist halt ein bisschen schleppend, weil man kann nicht 1000 Sachen auf einmal machen. Nee. Ne? Aber
vor allem, wenn der Dezember schon so ausgebucht ist.
Ich mache jetzt auch schon aktuell, ich mache Übertragungen für die Kirchenregierung, muss ja auch per Zoom passieren und wir haben aktuell wir haben die Livestreams von unseren ganzen Obrigkeiten beim Hauptjob, die wollen auch alle was sprechen ins Internet und dieser Job ist halt voll on demand so, also wie jetzt sage ich mal, viele wissen das gar nicht, aber viele sagen, okay, die Krankenhäuser, okay, alles klar, dann die Leute, die im Einzelhandel arbeiten oder auch in der Lebensmittelbranche, okay. Ja. Aber IT, Digga, IT, Alter, wird so krass überrannt, das kannst du dir nicht vorstellen, weil jeder muss es ja mit IT machen. Also es geht ja gar nichts ohne IT mehr, überhaupt nichts mehr. Und und selbst die Leute, die am Schreibtisch hocken und einfach nur irgendein Word-Dokument tippen, tippen es halt in den Rechner. Und ist schon heftig. Und da ist viel mehr Pressure drauf, wie noch vor 1, 2, 3 Jahren so.
Aber das ist ja auch das Schöne, dass du so gesagt von deinem Hauptjob, von deiner Erfahrung, von deiner Ausbildung, dieses Know-how jetzt auch für die Musikbranche beziehungsweise für die Eventbranche einsetzen kannst. Also das ist ja Gold wert aktuell.
Voll, voll. voll, ja, voll. Ja. Also gerade das und klar, ich habe mich damals, ich war ja eher so Netzwerktechniker und Projektleiter, ich war jetzt nie so von wegen, dass ich jetzt irgendwie krass Programmierer war, ja, und so, aber auch das gibt mir sehr viel, weil ich immer schon sehr, ich habe auch immer schon die Beschaffung gemacht und mich im Einkauf kümmert, immer guckt, was gibt's für neue Techniken und immer schon versucht, alles so ein bisschen mitzukriegen, so flächenübergreifend zu, ja, denken. Ne? Ich war jetzt nie der Experte, der jetzt irgendwie in einem Tag eine Software schreiben kann, aber ich weiß halt, wen ich fragen muss. Ne?
Genau.
Und da war ich immer gut drin, zu netzwerken und es hilft mir heute sehr, sehr viel und ja, und ich habe so viele Jungs, denen es halt wirklich viel, viel schlechter geht wie mir und da bin ich einfach auf der einen Seite dankbar, auf der anderen Seite helfe ich denen auch, supporte die auch, gebe denen Ansätze, wie sie es auch machen könnten.
Ja.
Es fragen mich mittlerweile auch einige Leute, ey, Olde, wie kriege ich sowas hin, was muss ich mir kaufen, um mal eine Twitch-Stream zu machen, was brauche ich für Equipment, was brauche ich, ja, für dies, das, und da bin ich natürlich dankbar, wenn ich helfen kann, auch wenn ich echt dann mit meiner Zeit manchmal auf dem Zahnfleisch gehe, aber du weißt ja, wie es ist, also dieses vielleicht kennst du es noch von dir, von der Clubzeit, wenn du zum Beispiel auf Instagram oder Facebook postest, ich bin heute Abend in dem und dem Club,
natürlich,
dann schreiben dir 5 Leute, Digga, bist du heute Abend in dem Club?
Ja.
Dann sage ich so, ey, du hast doch gerade gelesen, dass ich in dem Club bin. So, ne? Das heißt, immer dann, wenn du so viel zu tun hast, hast du noch mehr zu tun. Und immer wenn du gar nichts zu tun hast, wirst du noch weniger zu tun haben. Und das ist jetzt Murphy's Law, Digga. Das ist wirklich so.
Aber weißt du, was das Geile ist? Du kennst doch die Leute, die immer nach Gästeliste gefragt haben, obwohl du die persönlich gar nicht wirklich kennst, ja? Deine besten Freunde im Internet, ja?
Genau.
Oder schreiben, hey, Digga, Gästeliste geht klar.
Genau.
Wo sind die Leute jetzt? Wo?
Die sind weg. Die schenken dir nichts mehr.
Gar nichts mehr. Weißt du, keine Gästeliste möglich.
Ja. Also ich habe so ein paar lustigerweise habe ich echt ein paar Leute noch von früher, die immer noch am Start sind, die Clubgang, aber ich habe auch eine ganz, ganz neue Livestreaming-Crew so, ganz neue Leute, die ich im Club noch nie gesehen habe, die mir jetzt gerade zuschauen. Also voll krass, ist so, ich merke es bei meinen Twitch-Streams, wir machen immer aktuell so sehr große Twitch-Streams mit allem drum und dran und so, und da ist es wirklich so, dass dann Leute am Start sind, wo ich sage, wow, die habe ich vorher noch nie im Club getroffen, die habe ich echt in Corona kennengelernt jetzt, ne, und wird dir wahrscheinlich bei deinen Hörern hier genauso gehen, dass da Leute zuhören, die vielleicht schon lange nicht mehr in den Club gehen, aber mittlerweile dich feiern wegen deinen Podcasts, ne,
ja. Das ist das, weil es einfach ein anderes Medium ist und ein Medium, wo du nicht abends irgendwie bis spät in die Nacht unterwegs sein musst, sondern kannst es dir...
Oder eine Person, die einfach zu alt ist für einen Club, aber noch gerne Geschichten vom Club hört. Also heute gibt es ja viele Leute, die jetzt, sage ich mal, 60, 70 sind, aber trotzdem damals extrem krass gefeiert haben.
Das ist
vielleicht sogar härter wie wir. Also
Das vergisst man immer, wenn man die älteren Herrschaften oder Damen sieht. Die waren wahrscheinlich auch, hatten es faustig hinter den Ohren.
Faustig. Geil.
Ja, geil. Und wann ist dein Stream oder wie oft streamst du dann? In der Woche oder im Monat?
Genau, also ich versuche für meine, ich sage immer, also B2B streame ich fast jeden Tag.
Ja.
Also wirklich fast jeden Tag. B2C für meine Kunden, oder es sind ja keine Kunden, für meine Freunde und Fans und Community, mache ich einmal die Woche. Aktuell immer samstags oder sonntags abends bei einer befreundeten Technikfirma in Rastatt. Der ist so geil, der Typ, der baut jede Woche neues Equipment auf für mich. Also wir haben gestern einen Love-Stream gemacht, also nur Love-Songs mit einem riesengroßen LED-Banner. Und
das habe ich gesehen in den Storys,
voll crazy, Mann.
Nur die Liebe zählt, ne? Nur
die Liebe zählt, genau, richtig. Und parallel noch meine Radioshows. Also da hören mich auch viele Leute immer noch. Es geht ja auch ganz normal weiter. Da bin ich immer alle 2 Wochen montags und auch jeden Samstag auf Big FM. Und das ist natürlich auch eine Plattform, wo ich auch noch immer schön performen kann, ja.
Ja, geil. Ja. Aber Janis, eine Frage hätte ich noch. Es ist zwar teilweise schon beantwortet, aber was wünschst du dir denn zukünftig für die Szene beziehungsweise für die Branche?
Ja, also die meisten würden wahrscheinlich jetzt bei dir sagen, dass es wieder weitergeht und bla bla bla. Ich würde eher sagen, mehr Zusammenhalt und auch vielleicht sogar, also mehr Zusammenhalt, mehr Gemeinschaft in der Szene, dass man sich einfach mehr auch an den Tisch sitzt, dass es mehr DJ-Stammtische gibt, dass es mehr wirklich kleine lokale, regionale Gruppierungen gibt von Leuten, die sagen, und wir sind jetzt hier die Supporter von Team Südwestdeutschland Pfalz, wir sind die von Baden-Württemberg, und dass man wirklich dann in Gemeinschaften stark ist und sich gemeinsam hilft und Netzwerke erweitert, um wirklich die Branche auch seriös nach vorne zu bringen, weil wir haben alle nichts davon, wenn jeder für sich selbst zu Hause hockt, in seinem Homestudio irgendwelchen Songs schraubt und mit niemandem connected und einfach dann seinen DJ-Lifestyle alleine lebt.
Ja.
Davon haben wir alle nichts. Also Also wir haben alle nur was davon, wenn wir uns alle mehr connecten. Und die Producer und so machen das sowieso schon die ganze Zeit, weil die, hier Session, Writing Session, da kommt der Vocalist von hier und der Produzent von da und der Beatbauer und der Gitarrenspieler und der und der und der. Aber DJs machen das fast nicht. Also es gibt da mal einen DJ-City-Stammtisch oder mal irgendwie einen Hochzeits-DJ-Stammtisch Aber es gibt so wenig davon eigentlich und es muss viel mehr geben, weil wir haben ja eigentlich all dieselben Probleme und Sorgen und eigentlich all dieselben Schwierigkeiten und so. Und natürlich gibt es immer Angst, der nimmt dem anderen was weg, aber
Davon sollte man sich lösen, weißt du?
Ja, ja. Also ich baue mir gerade jetzt aktuell sogar jetzt zu dem Thema Mixed Music baue ich mir gerade auch meine. Ich habe jetzt zwei Fälle schon, wo ich nicht spielen kann bei meinen Anfragen von diesen Firmenfeiern, weil ich schon verbucht bin. Und check jetzt schon, und da mache ich ein großes Ding gerade draus, weil ich brauche ja, wenn ich so ein Event mache, brauche ich nicht nur einen DJ, sondern brauche ich auch einen Moderator, und ich brauche meistens noch jemand, der die ganze Technik stellt, also inklusive Kameras und Streaming und Rechner. Und ich kann das alles alleine, aber nicht jeder DJ kann das alles alleine. Und da baue ich mir jetzt schon meine Kontakte aus mit, welcher Verleiher stellt Technik, welcher DJ performt, wer macht das, wer macht das. Und das ist halt so ein Ding, da verdienen alle Geld. Natürlich. Jeder hat Spaß dran und Leute sagen, wie, du gibst mir jetzt einen Gig in der Corona-Krise, so, was machst du? Also, wie, ich verdiene hier 1.000 Euro? Und so, ja, verdienst 1.000 Euro. Und so, oh, krass, ja, wirklich und so. Und was ich die letzten paar Tage erlebt habe von Leuten, die sind ausgerastet komplett, weil die es gar nicht glauben können. So,
ja,
ne?
Klar.
Aber ja, und das ist halt so das Ding, wo ich echt dankbar bin, dass es wirklich, dass ich mir so ein großes Netzwerk aufgebaut habe und dass Leute am Start sind und dass ich mal auf die zählen kann. Und das wünsche ich mir einfach nur viel, viel universaler. Und das wünsche ich mir nicht nur für mich, ich wünsche mir das für alle. Ich wünsche mir, dass jeder mal irgendwann sagen kann, ich kann auf den zugreifen, wenn ich das brauche und auf den. Und ich denke, unsere Branche, uns, also dieses Thema, dass wir wieder in Clubs auflegen und so, das wird sich von selbst wieder irgendwie.
Natürlich,
also,
natürlich.
Siehst ja gerade Taiwan Ultra Music Festival, die haben es in den Griff bekommen, bei denen funktioniert es wieder so. Das kommt bei uns auch wieder zurück, aber bis dorthin muss man trotzdem zusammenhalten und einfach nicht so viel Ego gegeneinander arbeiten. Dann macht's, das ist für uns alle dann lukrativ, glaube ich, dann.
Genau, vor allem in der heutigen Zeit mit Social Media, mit Zoom-Konferenzen oder sonst was, ist es ja einfach ein Katzensprung oder eine Leichtigkeit, sich zu connecten.
Ja, von daher, richtig, denke ich auch,
passt es auf jeden Fall.
Ja.
Sehr gut, Janis. DJ Olde, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Patrick.
Sehr coole Insights und Stories. Also, wie gesagt,
hast du dir mal ein bisschen was von mir anhören müssen hier, zum zweiten Mal.
Du, aber im Endeffekt waren wir ja nicht ganz fertig. Ein paar Sachen kannte ich schon, aber die andere Hälfte habe ich noch nicht gekannt, von daher.
Und demnächst müssen wir uns mal treffen, dass du mir mal deine Geschichte erzählst, weil jetzt warst du heute bloß der Moderator und ich habe viel erzählt, aber ich will mal wissen, was noch von dir wissen, das nächste Mal. Also,
dann
machen wir das mal wieder auf Zoom oder wir treffen uns mal im Real Life, weil ich glaube, du bist auch ein sehr interessanter Mensch. Und hast du eigentlich schon mal einen Podcast nur über dich gemacht?
Ich habe überlegt, ob ich vielleicht sogar eine eigene Folge über mich mache und mein Kollege mich interviewt. Aber
mach das bitte. Und schick mir den Link, weil ich finde es immer so schade. Das ist echt Real Talk. Ich finde es immer so schade. Ich war jetzt schon in mehreren Podcasts, ich glaube 6, 7 Podcasts, und ich habe ganz, ganz oft, so wie dich, jemanden kennengelernt, der mich angeschrieben hat, weiß aber über die Person gar nichts, so, ne? Nur so ein bisschen vom Namen her oder von Instagram. Und er fragt mich dann die ganze Zeit, ich freue mich ja zu erzählen, aber ich würde auch gern was über ihn wissen. Und da ist es natürlich schön, wenn du jetzt noch eine Folge machen würdest und mir die einfach schickst, und die höre ich mir noch wirklich an dann. Also dann sage ich, okay.
Die Überlegung ist da, weil schon einige gemeint haben, hey Pat, schau mal, willst du denn mal erzählen, was du so erlebt hast? Weil im Endeffekt, das Konzept kam ja auch aus meinen Erinnerungen, aus meinen erlebten Sachen, weißt du?
Genau,
ich habe gedacht, komm, ich kann ja der Einzige sein, der blöde oder verrückte Sachen erlebt hat, von daher.
Genau. Du kannst da nur einmal erzählen, und wenn du jede Show erzählst, dann wird es langweilig, ne? Aber
halt
wenn du eine Show über dich machst, dann macht es ja Sinn.
Also wie gesagt, ich hoffe mal, du warst natürlich schon in vielen Podcasts, aber ich hoffe mal, dass du da dementsprechend hier bei Clubgeflüster noch ein paar Insights ausgepackt hast und Stories, die nirgendwo anders zu hören sind.
Also die Indien-Sache habe ich noch nie erzählt, glaube ich. Und das Jamaika auch erst einmal mit diesem Ding da. Und viele Sachen, klar. Ich finde es ja mittlerweile auch manchmal krass, weil ich höre auch manchmal Podcasts von anderen DJs und die machen das lustigerweise auch oft so, dass sie oft dasselbe erzählen. Und dann denke ich mir so, okay, brauche ich gar nicht mehr reinhören. Aber oft, wenn dann irgendwas kommt, wo ich sage, okay, das kann ich noch nicht, dann ziehe ich mir das rein. Und ich versuche immer so zu scouten. Nur was ich auch trotzdem jedem empfehlen kann da draußen, DJ ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist einfach nur eine Empfehlung von mir. Wenn ihr wirklich weiterkommen wollt, kümmert euch nicht so viel um andere.
Genau.
Und werdet vom werdet vom Consumer zum Creator.
Ja,
ist natürlich dumm für uns, weil wir beide wollen was machen, was ihr euch anhört. Ist ja bei mir genauso.
Ja,
ich denke mir auch immer, ich will, dass Leute meinen Twitch-Stream anschauen und dass Leute sagen, guckt euch an, was ich mache. Und es gibt genug Leute, die jetzt kein Business machen, die einfach als Endkonsumenten das ganze Ding einfach nur genießen möchten. Und wenn es sie nicht gäbe, wäre ich ja kein erfolgreicher DJ, genau. Weil die braucht man auch. Aber die Leute, die jetzt gerade zuhören, um erfolgreich zu werden, werdet einfach zum Creator und hört auf zu konsumieren, weil das ist, raubt euch so viel Zeit.
Total.
Ich merke es bei mir, wenn ich weniger durch Instagram scrolle und einfach nur meine eigenen Stories hochlade und gar nicht gucke, was andere machen, geht es mir viel besser, weil ich nicht sehe, wer hat ein neues Auto, wer macht dies, wer macht das, was mal sonst was. Und nicht immer die ganze, dem geht es ja besser als mir, dem geht es besser als mir. Selbst wenn es dem besser geht als mir, ich lebe ja in meinem Leben so.
Ja,
ne?
Und, ja, das heißt, die Instagram-Welt ist meiner Meinung nach sowieso eine Fake-Welt und man vergleicht sich zu sehr. Und schaust du doch mal an, die ganzen Instagram-Girls, weißt du, auf Instagram, Bild hübsch. Und dann siehst du die in Real Life und denkst dir, okay, ciao, rein in den Keller mit dir.
Ja, ist wirklich so.
Richtig. Jetzt nur als blödes Beispiel, aber du weißt, was ich damit sagen will. Das ist bei Kerlen natürlich genauso. Also.
Ja. Voll. Nee, deswegen, also hört dein Weg eher auf, ein bisschen zu konsumieren, kreiert was Eigenes, macht was Eigenes und man kann später immer noch gucken, weißt du? Also wenn man dann wirklich eine Clique hat, also das ist bei mir so, meine 5, 6 Leute, die werden mir im Algorithmus sowieso immer angezeigt.
Ja, klar.
Die sehe ich dann auch. Und alles andere sehe ich halt einfach nicht, ne? Und dann manchmal krass, wenn dann einer kommt und sagt so, hast nicht gesehen? Ich so, nee, Mann, hab ich nicht gesehen.
Das verschwindet manchmal einfach.
Ja, genau. Ich folge auch einfach zu viel. Das war auch so ein Ding bei mir. Ich habe am Anfang angefangen, voll vielen Leuten zu folgen, weil ich das ein bisschen so wie bei Facebook gemacht habe. Wenn er mir folgt, folge ich halt zurück.
Natürlich,
ne?
Klar.
Und am Anfang gab es mal so einen Zeitpunkt, da hatte ich 7.000 Follower und ich bin 7.000 gefolgt. So war das. Und dann bin ich ein paar wieder entfolgt und da haben die gleich geschrieben, wie, du folgst mir nicht mehr. Und dann habe ich gedacht,
da denke ich mir auch so, woher weißt du das?
Ja, genau.
Irgendwelche Unfollow-Bots
oder so. Ja, genau. Und lustigerweise, ich glaube, ich habe immer noch 7.000 Leuten, denen ich folge. Also bei Follower wurde es ein bisschen mehr, aber ich folge immer noch den 7.000, aber habe dann nicht mehr so viele jetzt angeklickt.
Ja, klar.
Sehr gut. Das ist doch eigentlich auch scheißegal. Selbst wenn jetzt einer wirklich 150.000 Follower hat und folgt 150.000, ist doch cool, dann ist er halt was Besonderes, ne?
Na klar.
Also man muss nicht diesen legendären einen einzigen Typen haben, dem man folgt oder also oder so das Brand wie Apache, der dann wirklich nur einer einzigen Person folgt und das ist seine Mutter.
Aber das ist Marketing,
oder so.
Das ist Marketing.
Ja, genau.
Sehr gut.
Ja.
Vielen Dank, Janis, dass du da warst. Echt
danke
verrückte Stories und ein sehr, sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall von deiner Seite aus.
Dankeschön.
Und an die Zuhörer, wenn ihr natürlich Bock habt, weiter Clubgeflüster zu hören, hört euch gerne mal die alten Folgen an, beziehungsweise die vorherigen Folgen. Da sind auch sehr, sehr viele tolle, interessante Menschen mit am Start. Und es kommen natürlich auch zukünftig weitere Folgen. Und wenn du eine verrückte Story hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories beim Partyleben oder im Nachtleben erlebt hat, schreib mir gerne eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com. oder über die sozialen Medien Instagram und Facebook @clubgeflüster Podcast. Schön, dass du reingehört hast und bis zum nächsten Mal. Dein Clubgeflüster.